bin gefreut. In Silverstone ganz normal, ja, so halt so, aber dann ehrlich gesagt in Suzuka war mir schon gefreut, dass ich dabei war. Wo ich da, dieses Klischee, wo ich dann in der Box drin gestanden bin, noch immer. Das erste Mal im Auto gesessen, Helm auf und den Monitor vorne am Cockpit drauf und okay, jetzt grünes Licht, es geht los und dann sind Leute wie Senna, Prost, ich glaube Menzel, Piquet, sind da vorbeigefahren. Hat sich schon gut gefühlt, muss ich sagen. Hat man schon taugt. Michael auch, hat mir auch gratuliert, weil er war ja schon 2 oder 3 Rennen davor dabei. Und das Suzuka Circuit Hotel ist ja das Hotel an der Rennstrecke, wo du dann unterbracht bist. Wir sind am Abend beim Essen gesessen. Und dann ist im kurzen Abstand zuerst Ayrton Senna und dann alle Prost an den Tisch gekommen. Da hat man die Hand gegeben und gesagt, welcome to Formula One. Ne?
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, willkommen zu dieser Folge mit dem Rennfahrer Karl Wendlinger. Der Österreicher war nach schnellen Erfolgen im Kart, Formel Ford und Formel 3 im Mercedes-Benz Junioren-Team nach Einsätzen in der Gruppe C der nächste Österreicher, der es 1991 bis in die Formel 1 geschafft hat. Ein tragischer Unfall in Monaco besiegelte allerdings das Ende in der Königsklasse, nicht aber das Ende seiner Karriere, die ihn über die DTM in den GT-Sport geführt hat. Noch heute ist er im Dienste seines früheren Förderers Mercedes-Benz im Einsatz. Und so hatte ich am Rande des diesjährigen Solitude Revivals nicht nur die Gelegenheit, mit ihm ein paar Runden im frisch restaurierten Targa Florio zu drehen, sondern auch mit ihm über sein Leben zu reden. Und das hat es in sich. Aber zunächst möchte ich euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Mercedes-Benz Classic-Partner. Denn dank dieses Netzwerkes habt ihr die Chance, eure Old und inzwischen auch immer mehr Youngtimer in fachkundige Hände direkt bei Mercedes-Benz geben zu können. Ihr gebt einfach auf der Classic-Partner-Händlersuche unter www.mercedes-benz.de/Classic-Partner ein, zu welchem Fahrzeug ihr Hilfe benötigt und findet dann die Spezialisten für euren Mercedes in eurer Nähe. Flügeltürer, Pagode oder Strichachter verstehen sich natürlich von selbst, aber neu hinzugekommen sind auch die von mir so heiß geliebten C-, E- und S-Klassen, die so um die Jahrtausendwende auf den Markt gekommen sind. Und das freut mich ganz besonders, dass man bei Mercedes-Benz auch das Potenzial dieser Fahrzeuge erkannt hat und damit die Versorgung mit Ersatzteilen und vor allem Know-how auch in Zukunft gesichert ist. Alle Infos, wie gesagt, unter www.mercedes-benz.de/Classic-Partner. Classic-Partner wird zweimal mit C geschrieben. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und euch wünsche ich jetzt natürlich ganz viel Spaß mit dem Rennfahrer Karl Wendlinger.
Österreicher in der Formel 1, da gibt es ja wirklich eine große Tradition. Ne? Also Niki Lauda, Gerhard Berger, Roland Ratzenberger, du. Wieso seid ihr eigentlich so ein tolles Rennvolk?
Ja, das war ja schon immer so, oder? Dass das kleine Land Österreich, das mit der Automobilindustrie eigentlich nicht viel zu tun gehabt hat, jemals, außer vielleicht manchmal den einen oder anderen Autozulieferer, ja, Jochen Rindt, Postum-Weltmeister, Helmut Marko, damals in der Formel 1, sicher sehr, sehr gut unterwegs, mit Le Mans-Sieg etc., bis er leider bei dem Unfall sein Auge verloren hat. Dann Niki Lauda, dreifacher Weltmeister, Gerhard jahrelang, ja. Es scheint ein gutes Pflaster zu sein für Autorennfahrer.
Also liegt das an den Bergpässen, dass ihr da einfach schnell fahren lernt?
Je nachdem, wie man gefahren ist. Ich bin schnell gefahren, ja, die ersten 2 Monate. Und dann habe ich gesagt, was soll ich sagen, der Rückspiegel ist kaputt, weil da leider das Auto draufgeflogen ist. Also es ist nicht nur so. Ich glaube, warum auch immer. Aber es stimmt schon, wir haben immer wieder im Motorsport sehr viele gute Leute gehabt. Ja.
Ja, also wenn man deine Karriere sieht und was du alles gefahren bist, das ist wirklich faszinierend. Wie ging das denn bei dir los? Sind deine Eltern irgendwie, haben die dich angesteckt?
Mein Vater ist Autorennen gefahren als Hobby. Mhm. Ich würde sagen fast 20 Jahre oder 15, 16 Jahre. Neben seiner Tätigkeit in der Autowerkstatt, die er betrieben hat, meine Eltern, Autohandel, Autowerkstatt. Und nebenbei ist ein Autorennen gefahren. Die letzten Jahre Cup, jetzt in dem Sinn nur unter Anführungszeichen Alfa Romeo Cup, Alfa Sud Cup, dann Alfa Sprint. Jetzt bin ich immer mit Autos in Verbindung gewesen, von klein auf schon. Ne? Nicht nur mit den Straßenautos, die da repariert worden sind und verkauft worden sind, sondern speziell natürlich mit dem Rennauto, das da gestanden ist, auch in der Werkstatt, das am Abend dann mehr oder weniger betreut worden ist von unserem langjährigen Mechaniker Sepp. Und ja, das war für mich das Größte, da dabei zu sein, auch bei den Rennen dann dabei zu sein. Ne? Mhm. Jetzt nicht wegen dem Flair nur, aber einfach der Motorsport und da die Rundenseiten stoppen und so, das hat mir taugt. Und deswegen war mein Traum, das auch irgendwann einmal selber eben machen zu können. Ne?
Okay, und waren die Anfänge dann mit dem Kartrennen, oder?
Damals hat man erst als 14-Jähriger Kartsport beginnen dürfen, zumindest rennmäßig, als 14-Jähriger dann. Ist bei mir immer ganz gut gegangen, ich habe eben Ende oder im Dezember Geburtstag, jetzt sind wir dann das nächste Jahr im 14 gewesen, oder dann später 18, mit dem man dann Autorennen fahren hat können. Ja, und so ist es losgegangen. Und es war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ja, da planen wir jetzt irgendwas und das wird so zusammengestellt, ein Programm etc. Ich habe da mal witzigerweise vor letztes Jahr, glaube ich, irgendwo so einen Beitrag gefunden, der über mich eine Homestory 1992, da mein erstes Jahr in der Formel 1, hat also ein österreichisches Fernsehmagazin eine Homestory von mir gemacht und habe meinen Vater interviewt, ja, und hat dann unter anderem gesagt, ja, Herr Wendlinger, wie war denn das, wie haben Sie denn die Karriere Ihres Sohnes geplant, hat er gesagt. Geplant haben wir da gar nichts. Wir sind nach München gefahren, haben wir gebraucht Kartkraft. Dann haben wir ihn da ein bisschen fahren lassen, haben wir geschaut, ob der überhaupt irgendwas kann. Und dann haben wir gesehen, ja, so schlecht ist er gar nicht, fahren wir weiter. Ja. Aber so ist es dann losgegangen. Ja. Im ersten Jahr, 1983, bin ich nur 5 Kartrennen gefahren, weil mehr Zeit hat mein Vater nicht gehabt, um mit mir da hinzufahren. Und ab dem zweiten Jahr war es dann auch mehr. Ja. Also so ist es irgendwie im Familienverbund natürlich, weil ohne Unterstützung der Eltern geht es ja in diesem Alter ja sowieso nicht, ist es dann losgegangen. Ne?
Du hast aber wahrscheinlich durch die Werkstatt deines Vaters auch selber immer Schrauben gelernt und so. Ne?
Also ich bin gelernter Automechaniker.
Ja.
Ja, also Automechaniker gelernt, nicht in der Werkstatt meines Vaters, weil er hat gesagt, es ist nicht gut, wenn man daheim lernt. Da wird man verweichlicht, muss man weg. Jetzt bin ich jeden Tag in der Früh um 7:08 mit Zug nach Wörgl gefahren, weiß ich noch genau, bin da zur Werkstatt geklatscht und habe da meine Lehre gemacht. Ja. Und habe dann noch ungefähr 2 Jahre lang als Mechanikergeselle in der Werkstatt meines Vaters gearbeitet. Ja. Aber das, würde ich sagen, das bringt dir jetzt für Motorsport nicht allzu viel, weil du schraubst ja nicht selber am Auto.
Nee, klar.
Du musst natürlich ein bisschen die Technik verstehen oder speziell, glaube ich, für uns Motorsportler war es immer wichtig zu spüren, was das Auto macht auf der Rennstrecke und das halt dem Ingenieur zu vermitteln, dass der dann irgendwelche Einstellungen macht. Ja.
Hattest du damals irgendwelche Vorbilder eigentlich beim Motorsport, also als österreichische Motorsportler oder so?
Vorbilder ist schwierig zu sagen. Das hat man selber mal gedacht. Habe ich eigentlich Idole gehabt? Und Idole, glaube ich, sind ja eher dann andere Sportler, die du irgendwie nachahmen willst oder was du, das aber, glaube ich, das bringt nichts. Du musst selber deinen Weg gehen. Du musst genau das machen, was du kannst und versuchen, das Beste draus machen. Klar hat man das Tag, wie der Gerhard Berger in die Formel 1 gekommen ist, weil der Gerhard hat den Beginn seines Motorsports war 1981 im Alphasud Europapokal, wo auch mein Vater
wie gefahren ist. Dein Vater, genau.
Genau, ja. Und so hat man sich dann auch kennengelernt. Ja. Und hat man das dann schon taugt, wie schnell der dann in der Formel 1 war. Aber ich wollte eigentlich immer mein eigenes machen und habe mir gedacht, ja, versuch es einfach so gut wie möglich hinzukriegen.
Ja.
Und wenn wäre für mich ein Vorbild gewesen, dann war es eigentlich mein Vater. Weil als kleiner Junge habe ich mir gesagt, ja, ich will auch so Autorennen fahren wie der Papa. Das will ich auch mal schaffen.
War das ein bisschen dein Lehrer am Anfang? Also hat der mal daneben beigesessen und dir gesagt, wie man einlenkt? Und
wenn wenig. Also. Mein Vater hat generell nicht so viel geredet. Der hat gesagt, da musst du ein bisschen so fahren, aber ja.
Das ist wie Niki Lauda, ja.
Er hat mich unterstützt, immer. Er war immer da.
Ja.
Weil es ist jetzt halt ja nicht so gewesen. Er hat vom Montag bis Freitag fleißig in seiner Werkstatt gearbeitet. Und am Freitag auf Nacht haben wir den Firmenkombi vollgeladen und sind am Samstag in der Früh um 4:30 zu irgendeiner Kartrennen nach Deutschland gefahren. Und am Sonntagabend waren wir wieder zu Hause.
Ja.
Außer, es war dann ein bisschen ein größeres Rennen, da ist man ein bisschen früher hingefahren. Aber er war immer da, hat immer alles unterstützt und hat mir auch seine Tipps gegeben.
Ja. Bist du nur in den 80ern, also zwischen 83 und 88, bist du Kart gefahren?
86.
86 und dann bist du in die Formel 3.
Formel 4, 1600 zuerst, ja.
Bist du da schon mit Leuten zusammengekommen, die dir da vielleicht schon graue Haare beschert haben, die du später in der Formel 1 wieder gesehen hast?
Ja, ich meine, das letzte Jahr, das ich Kart gefahren bin, 1986, ein paar Läufe zur deutschen Meisterschaft, ist Michael Schumacher gefahren. Ja. Aber ich glaube, Meister ist worden der Ralf Kellenas in dem Jahr. Und den ich dann auch 2 Jahre später in der Formel 3 getroffen habe. Und der Michael war dann 3 Jahre später in der Formel 3 auch, ja. Ich glaube, 1989 das erste Mal, ich war schon 88 und Kellner ist auch 80. Also, man hat schon im Kartsport damals Leute getroffen, ja, die dann auch weitergekommen sind. Aber zum Beispiel, Kartsport ist die beste Schule, keine Frage.
Ja.
Für alles. Du kriegst Erfahrung, Konzentration, Erfahrung, einfach Routine etc. Nur, wie schwierig ist es trotzdem oft für erfolgreiche Kartrennsportler weiterzugehen? Ich habe einmal 1985, da sind wir die Kart-Weltmeisterschaft in Parma gefahren. War ein kompletter Blödsinn. Es hat uns einer angeboten, ihr könnt das Material von mir haben, weil das war damals mit 135 Kubik Motoren, ohne Gangschaltung und auch ohne Kupplung. Diesmal, die 135 Kubik ist man sonst nicht gefahren, außer bei Europameisterschaftsläufe, glaube ich, und Weltmeisterschaft. Wenn es wo jetzt das Material steht euch zur Verfügung, fahrt's hin, fahrt's mit. Ich zu meinem Vater, ja, okay, dann fahren wir halt. Natürlich unter ferner Liefen irgendwo mal dumm gefahren, aber irgendwann habe ich jetzt einmal, man findet ja viel im Internet, eine Starterliste gesehen oder Ergebnisliste von dem Rennen. Da hat es nicht einer geschafft, weiterzukommen, nicht einer.
Okay.
Obwohl das Kart-Weltmeisterschaft in Parma war damals. Ja. Weißt du, ja. Du denkst dir, die Leute, die da vorne waren, müssen eigentlich ein riesen Motorsport-Talente sein. Ich glaube schon, es war, glaube ich, Alex Zanardi kann sein, dass dabei war, aber der war jetzt noch nicht ganz vorne dabei. Mhm. Aber jetzt rein von den Top 10 Leuten, glaube ich, hat es nicht einen gegeben, der was im Motorsport mehr erreicht hat dann.
Ja, okay, interessant. Also
vielleicht war einer dabei, aber ist jetzt nicht automatisch so, du fährst zur großen Kart-Weltmeisterschaft, bist du ganz vorne dabei und kommst eben automatisch weiter. Aber trotzdem, Kartfahren war sicher die beste Schule.
Ja, ja. Ralf Kellenast und Michael Schumacher, hast du bei denen schon damals gemerkt, beim Kartfahren, die sind schon richtig gut?
Bei Michael hat man es auf alle Fälle gemerkt, finde ich.
Ja. Ja. Der hatte seinen eigenen Fahrstil, oder?
Nicht einmal deswegen, weil er immer vorne dabei war.
Deswegen habe ich das gemerkt. Gesagt, ja. Okay, und dann bist du die Formel Ford 1600. Mhm. Das war auch noch wahrscheinlich selbst finanziert, ne?
Das war ein gebrauchtes Auto, ein Jahr alt, vom Walter Lechner damals gekauft, selber eingesetzt. Mhm. So einen kleinen Lieferwagen sind wir da gekommen. 4-7er Mercedes, Diesel. Da sind wir bis nach Zandvoort gefahren. Jetzt muss man sich vorstellen, der 4-7er Mercedes Diesel hat 70 Diesel PS gehabt. Da hast du Steigungen auf der Autobahn gesehen, die gibt's gar nicht. Aber die hast du gemerkt mit dem Auto, weil dann ist er statt 90 nur mehr 75 gegangen. Und so sind wir dann zu unserem Rennen gefahren. 14 Stunden bis nach Zandvoort so ungefähr.
Ja, ja, geil.
Aber selber gemacht mit unserem langjährigen Mechaniker Sepp, wie ich schon zuerst einmal erwähnt habe, der auch bei meinem Vater der Rennmechaniker war. Mhm. Und das Auto selber eingesetzt mit ein paar kleinen Sponsoren und so weiter und ein bisschen Unterstützung der Familie logischerweise. Am Ende vom Jahr wieder alles versucht weiter zu verkaufen, dass das Delta oder das Minus nicht ganz so groß ist. Aber ja, so ist das erste Jahr geworden. Und dann ist der Helmut Marko schon 1987 ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und der Geir Berger hat das auch unterstützt. Und so bin ich dann ab 1988 bei Helmut Marko Formel 3 gefahren.
Du, und Helmut Marko war schon gleich die raue Schule, oder?
Ja, aber er war... Er gilt als harter Hund, das wird da sein. Er ist ein Mensch, glaube ich, der was sehr schnell entscheidet. Und da gibt es, wird es nicht lange rumtun, da ist entweder ja oder nein. Aber trotzdem, wenn man eine gewisse Leistung gebracht hat, dann hat er das auch sofort erkannt und hat dann das auch dann gut angerechnet. Ja.
Ich habe mit der Claudia Hürtgen neulich gesprochen gerade und die war ja auch beim Helmut Marko. Und die sagt, dass er teilweise sie immer zu sich zitiert hat und dann musste sie... Naja, die kam aus Aachen kam sie, genau. Ja. Und dann musste sie von Aachen dann da morgens hinfahren, weil sie montags morgens um 9 einen Termin bei ihm hatte, hat er 20 Minuten mit ihr gesprochen und dann ist sie wieder zurückgefahren. Hast du sowas auch erlebt?
Ich habe es nicht ganz so weit gehabt, aber Kufstein, Graz waren 350 Kilometer, ja. Wo ähnlich. Ja.
Ja.
Aber ich war trotzdem öfter in Graz, weil wir waren ja die einzigen damals, die, glaube ich, fast die einzigen im Feld, die Alfa Romeo Motoren gehabt haben.
Mhm.
Und nach jedem Rennen bin ich nach Graz gekommen. Entweder habe ich dem Mechaniker geholfen, den Motor auszubauen aus dem Formel 3, oder er hat ihn schon ausgebaut gehabt, habe ich meinen Alfa 33 im Kofferraum den Motor reinbauen und bin nach Novara gefahren, das ist also 50 Kilometer westlich von Mailand, zu Nova Motor, Petrazzani Brüder, das waren die Tuner und dieser Formel 3 Motoren, habe ihn revidieren lassen, das hat meistens, bin ich angekommen um die Mittagszeit und am nächsten Tag abends um 6 war der Motor dann fertig, vom Prüfstand runter, wieder in mein Auto rein, bin ich nach Graz gefahren. Hab da dann geholfen, den Motor einbauen und bin dann nach Hause gefahren. Ja. Also deswegen bin ich oft in Graz gewesen, deswegen schon mal. Ja. Weil darauf hat Helmut Marko ja bestanden, aber er war also ein gutes Recht gewesen, einfach das Team unterstützen, dass ich zumindest dann immer wieder die Motoren nach Italien zum Revidieren bringe. Weil der Motor war sehr, sehr gut, aber er hat nicht so eine lange Laufleistung gehabt, also er hat relativ schnell immer abgebaut.
Mhm.
Und deswegen ja. Nach jedem Rennen bin ich nach Novara gefahren.
Aber ich habe irgendwo mal was gelesen, dass du irgendwann am Wochenende nicht mehr ans Telefon gegangen bist. Gab es keine Handys und hat da deine Mutter mal kurz ins Achtung gestellt.
Ja, Handys hat es nicht gegeben und manchmal war es ja so, wie gesagt, nach Graz zitieren. Sonntagnachmittag, ja, kommst du bis morgen in der Früh in Graz. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mal vielleicht nicht zum Telefon gehe, ist es besser, dann muss ich dann nach Graz fahren. Aber das hat ihm nicht lang gefallen. Ne? Er hat dann gesagt, da, wenn ich anrufe, dann hat das einen Grund, also dann kommst du bitte nach Graz.
Warst du da schon fest bei ihm eigentlich angestellt oder warst du noch? Nein. Also hast du ein festes Gehalt bekommen? Oder?
Nein. Nee, also nein, Automechanikergehalt.
Okay, also es war Helfen beim Helmut Marko für Umme oder fürs Fahren sozusagen.
Ja, genau, dann, weil das also erstmal durch das Team auf die Beine gestellt hat. Muss ich sagen, mit Hilfe vom Gerhard damals. Wir haben die Firma, den Herrn Hess aus Düren, Kraftwalzen, war unser Sponsor. So ist es finanziert worden. Die Alpha-Motoren waren Unterstützung, die hat es umsonst gegeben, auf Leihbasis. Und es war ein Mechaniker, voll angestellt für das Auto im ersten Jahr. Und der zweite Mechaniker, der bei den Rennen dabei war. Und da hätte keiner Zeit gehabt, jetzt mit den Motoren nach Novara zu fahren. Und deswegen war das dann ganz klar
mein Job. Ne? Und du hast aber da schon im elterlichen Betrieb gearbeitet,
oder? Ich war Mechaniker daheim und habe auch immer, wenn ich jetzt frei braucht habe, oder wenn ich unterwegs war mit dem Rennfahren, habe ich frei bekommen. Und dementsprechend war dann auch das Gehalt, weil das ist dann auch an die Anwesenheit, an die Stunden, die ich gearbeitet habe, angerechnet worden. Aber trotzdem, ich habe dann schon Preisgeld, einen Anteil vom Preisgeld bekommen, vom Helmut, und ich habe eine Spesenpauschale gekriegt, also es war alles gut. Aber damals ist dir das wurscht, und wenn du im Auto schlafen musst, oder wenn du da jetzt warm anzuhört, irgendwo aufstößt, und schlafen kannst, nur das Rennfahren darfst.
Eben, das ist ja die alte Schule, ne? Genau, ja. Also ich finde das ja eigentlich cool und ich finde das auch, das hört man immer von Helmut Marko, dass der schon die jungen Fahrer da immer so mit eingebunden hat, ne? Also der hat da schon echt Gas gegeben oder dass die auch Gas geben mussten und die da so schon auch gefordert.
Ja, ich habe nur das Glück gehabt, da war er, glaube ich, noch ein bisschen humaner zu meiner Zeit. Ich habe nicht nach Graz ziehen müssen. Wie gesagt, ich habe nur am Anfang kommen müssen. Ach so,
andere oder was?
Ich glaube, andere waren dann fix in Graz, so viel später dann. Ne?
Du musst dann mal bei ihm im Hotel helfen wahrscheinlich.
Ja, Kellner und Gläser spielen. Ich habe immer gesagt, Helmut, ich muss Geld verdienen da haben, ich muss arbeiten als Bereiniger. Und deswegen bin ich dann immer wieder heimgefahren.
Ja. Der Herr Hess, der hat ja auch zum Beispiel Stefan Bellof relativ früh unterstützt. Ach so, irgendwie. Hat er sich das angeguckt genau oder so, mit welche Fahrer er da unterstützt oder so? Oder hast du mit dem mehr Kontakt gehabt? Und
ich habe wenig Kontakt, weil ich, wie gesagt, ich selber habe mich nicht verkaufen können. Also wenn ich nicht die Leute gehabt hätte, die mir geholfen haben zur richtigen Zeit, dann wäre es mit meiner Karriere nicht bergauf gegangen.
Okay.
Ich habe mich schlecht verkaufen können, war ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, habe auch nicht groß geredet. Ich glaube, das war auch wieder auf den Kontakt von Gerhard. Er hat ihn gekannt, den Herrn Hess, warum auch immer. Ich glaube, der Herr Hess, Kraftwalzen, hat damals Autos im Renault Alpine Europapokal unterstützt. Mhm. Und so, glaube ich, war er selber, weil die im Rahmen zur Formel 1 gefahren sind. Deswegen, glaube ich, hat er den Gerhard kennengelernt. Und hat dann gesagt, da hätten wir einen jungen Österreicher, brauchen wir ein Budget für die Formel 3, und so ist es irgendwie entstanden.
Okay. Du bist auch gleich im ersten Jahr, glaube ich, österreichischer Formel 3 Meister geworden. Ne?
Ja, aber da war ehrlich gesagt die Konkurrenz nicht sehr groß.
Okay. Und dann bist du im nächsten Jahr in Deutschland gefahren.
Wir sind auch das erste Jahr schon in Deutschland gefahren.
Alle Rennen?
Alle Rennen?
Ah, okay.
Eines nicht. Ja. Nein, alle Rennen. Der Erfolg war nicht groß. Als kleine Ausrede vielleicht. Den RALT Formel 3, den wir 1989 gefahren haben, war ein sehr, sehr gutes Auto. Mhm. Wir waren die einzigen mit RALT. Alle anderen sind Renat und der Lara gefahren. Mhm. Oder Martini. Und 1988 war vielleicht nicht ganz so gut. Ne? Aber ja, trotzdem, der Erfolg war nicht allzu groß. Und wie gesagt, vielleicht damals Helmut Marko ein bisschen humaner. Er hat trotzdem gewisse Leistungen, die ich gebracht habe, erkannt. Und sie dachte, da ist noch mehr Potenzial, und deswegen hat es auch ein zweites Jahr Formel 3 dann gegeben.
Ja. Und 89 bist du ja gleich Deutscher Meister geworden.
Dann sind wir Deutscher Meister geworden, ja, aber hart umkämpft mit Michael Schumacher, Heinz-Harald Frenzen, aber nicht nur. Ich finde, da waren einige sehr gute Leute. Michael Bartels, Frank Krämer, Alan Lohr, Wolfgang Kraufmann, ich möchte das gar nicht vergessen, aber es war Klaus Bankritz, da waren viele Leute.
Wahnsinn eigentlich,
die gut waren und vor mitgefahren sind. Ja. Hans-Peter Kaufmann, ein Schweizer, und also da waren einige Leute, die immer wieder fürs Podium gut waren. Ne?
Ja. Hat die Helmut Marko eigentlich auch so ein bisschen gemanagt hinter den Kulissen? Also so?
Ja, hat er schon. Er war dann auch später, in meiner späteren Phase der Karriere, haben wir zusammengearbeitet. Er war jetzt vielleicht nicht der was immer vor Ort gewesen ist und da groß das begleitet hat, aktiv, aber er war im Hintergrund aktiv, hat Kontakte gemacht, hat gewisse Dinge in die Wege geleitet und war da sehr unterstützender.
Was waren so die besten Tipps, die er dir mit auf den Weg gegeben hat, von denen du vielleicht sehen konntest? Kann man das sagen?
Das jetzt spezielle Tipps kann ich jetzt, wie gesagt, er war jetzt nicht der beste Psychologe, wenn man so Leistung erzählt und egal, wie du es gebracht hast.
Ja.
Aber ja,
Claudia Hölkin hat ja gesagt, sie soll ruhig mal auch als Frau reinhalten irgendwie und lieber was kaputt machen, als zurückzustecken. Mhm. Das finde ich völlig ganz interessant, weil das ist so, glaube ich, so sein Racer-Naturell. Ne?
Ja, ja, genau. Und das hat er schon, aber wie gesagt, er hat mir mal machen lassen, wenn einmal der eine oder andere Fehler war, dann hat er das natürlich nicht gutiert. Ich kann das gar nicht genau sagen, aber man hat schon durch seine Präsenz hat man mal Respekt gehabt. Ja? Mhm. Man hat sich auch immer wieder mit ihm unterhalten. Ja? Und hat noch da Dinge über Abstimmungen gesagt, wo man als Junger gar keine Ahnung gehabt hat davon. Ja? Wo du halt einfach versucht hast, dem Ingenieur genauso wie so gut wie geht, das Ganze zu erklären, was das Auto macht und dann halt einfach mit dem Ingenieur zusammen das zu besprechen, warum man die Einstellung jetzt macht, um so einfach Erfahrung zu sammeln. Ja? Aber ja, er hat so immer gesagt, Konditionstraining, machst du das, Wendlinger? Sag ich, ja, sicher, mache ich. Aber damals war es nicht so, dass er das jetzt kontrolliert hat, glaube ich, wie es dann später war. Ja. Ja. Aber trotzdem, man ist bei ihm gut aufgehoben gewesen, würde ich jetzt sagen, auf alle Fälle. Auch wenn es jetzt halt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, das Psychologische hat er nicht beherrscht, sagen wir es halt einmal so, wenn es einmal nicht gegangen ist, einen aufbauen, das war jetzt halt nicht sein Ding. Aber trotzdem, er hat Leistungen erkannt und auch anerkannt und hat das dann schon, gelobt und mit seinem, wie soll ich sagen, mit positiven Kommentaren bezeichnet, wenn er mal Leistung passt hat.
Wie war denn dein Verhältnis zu Michael Schumacher und Hans-Harald Frenzen während der Saison? Ich meine, ihr wart harte Konkurrenten, später wart ihr in einem Team bei Mercedes,
ja. Von daher. Wie gesagt, ich habe generell wenig geredet. So, ein Mann-Team auch noch gehabt, war mir eh recht, habe ich nicht mit dem Teamkollegen quatschen müssen. Nein, das ist sowas nicht. Man hat da ganz wenig miteinander gesprochen, wie später eigentlich auch im Motorsport. Du kommst in der Früh um 8, gehst zu deinem Team, hast eigentlich da den ganzen Tag zu tun und gehst am Abend wieder. Wenn du die anderen Fahrer siehst, dann ist das bei der Fahrerbesprechung, da huckst du rein und gehst wieder. Jetzt hast du den einen oder anderen einmal, Frank Krämer haben wir mal auch ein bisschen Freizeit miteinander verbracht, weil er mit seiner Familie im Tiersee da, aber dann in Kitzbühel manchmal im Winter Urlaub gemacht, ob Skiurlaub. Dann haben sie mich mal eingeladen zu ihnen nach Hause. Da hat man schon ein bisschen Kontakt gehabt. Aber am Rennwochenende war man dann doch mehr oder weniger für sich, ja? Und hat sich jetzt da nicht groß über andere Dinge austauscht. Ja?
Bist du auch Ski gefahren eigentlich,
ja,
oder?
Ja, bin ich. Ja.
War immer Rundstrecke für dich klar, dass du machen würdest, oder war Rallye zum Beispiel, wäre das auch ein Thema gewesen?
Nein, war nie ein Thema. Ja. War nie ein Thema. Das war einfach Rundstrecke, wo vielleicht einfach durch die Renntätigkeit meines Vaters und auch durch die Begleitung, wenn, da war ich auf der Autorennstrecke, ich war jetzt nie bei einem Rallye-Sport, das habe ich nie, das habe ich keinen Bezug dazu gehabt.
Ja, okay. Ich glaube, im Rallye-Sport fängst du auch mit Bergrennen an und mit Kart bist dann schon eher auf Rundstrecke und ja, genau. Formel abonniert. Du bist dann ja also tatsächlich durch diese Formel-3-Meisterschaft, also das ging ja bei dir wirklich im Zeitraffer, Schlag auf Schlag dann. Ne? Also Deutschland Formel-3-Meisterschaft und dann kam ja auch schon gleich Mercedes eigentlich. Ne?
Das war schon, ich meine, damals kapiert man das ja nicht so, aber dieses Mercedes-Benz Junior-Team, sauber Mercedes, dann Junior-Team in dem Gruppe C von Findi, war für uns alle drei, war speziell für mich ein riesiger Schritt nach vorne in meiner Motorsportkarriere. Nicht nur, dass man dann zu einem professionellen Rennfahrer geworden ist, wo man dann ein Gehalt bekommen hat und ein Dienstauto gestellt etc., sondern ja, das war dann auf einmal ein großer Motorsport von Formel 3 im kleinen Team, wo man dann selber die Motoren zum Revidieren gebracht hat und Auto putzt hat, ist man dann im Werksteam gewesen in der Gruppe C-Weltmeisterschaft. Ja. Und das war ein Riesenschritt nach vorne. Und gleichzeitig habe ich aber noch, und das war eigentlich schon immer die Intention von Mercedes, damals Jochen Nerpasch als Motorsportdirektor von Mercedes, auch nie den Bezug zum Formelauto zu verlieren. Ja. Gruppe C, ja, im ersten Jahr abwechselnd fahren mit Jochen Maas und halt bei Testfahrten, aber nebenbei immer noch Formelsport. Der Heinz Harald und ich sind Formel 3000 gefahren und der Michael, glaube ich, im ersten Jahr noch 1990 ist Formel 3 gefahren. Also so hat man den Bezug zum Formelsport nie verloren. Ja. Hm.
der Jochen Maas war ja so ein bisschen euer Mentor, ne? Da war schon so Elder Statesman da. Übrigens, wir sitzen hier gerade beim Solitude Revival an dem Wochenende. Jochen Maas ist auch da. Hast du ihn schon gesehen?
Ich hab nur aus dem Auto rausgewunken.
Okay. Was konnte er euch so vermitteln aus dem großen Motorsport?
Der Jochen war oder ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse und war da sehr offen. Hat da auch wirklich alle, wenn es Geheimnisse von den Gruppe C-Autos gegeben hat, dann hat er uns die mitgeteilt, hat uns erklärt oder versucht zu erklären, um was es da wirklich geht bei den Autos zu fahren, was wichtig ist, auf was man aufpassen muss und was er unterstützend. Ja. Hat sich da nicht gedacht, oh, da kommen ein paar Junge, die brauchen jetzt nicht allzu gut und allzu schnell sein, zu versuchen, das einmal für mich zu behalten. Nein, er hat uns unterstützt und es war ein sehr offenes Team und eine gute Kameradschaft mit ihm. Mhm. Obwohl wir ja jung, 20, 21, aber es war mit Jochen immer sehr angenehm, er ist beim Abendessen zusammengesessen und er hat aus seinem Leben erzählt und das alleine war schon sehr interessant und angenehm.
Also, ne? Was der alles erlebt, einfach sie auch sagen. Das ist immer, können wir mal gut zuhören, war auch noch nicht bei mir zu Gast. Wie hat man euch drei zu einem Team geformt? Also der Jochen Nerpasch ist da ja auch, kümmert sich ja heute immer noch mit über 80 ums BMW Junior Team. Mhm. Hat das ja bei BMW eigentlich so erfunden, dann ist er zu Mercedes und so. Wie hat er euch so zum Team geformt? Gab es da besondere Methoden oder so? Oder wart ihr vom Typ eh schon gleich?
Ich glaube, wir haben uns einmal generell ganz gut verstanden. Wir haben uns natürlich zwischen die Rennen oder die Testfahrten damals nicht gesehen. Handys hat es auch nicht gegeben, also hat es auch keinen Kontakt gehabt in dem Sinn. Mhm. Aber dann sind wir gleich im Herbst 1989, glaube ich, war das noch, Herbst, Winter, zu Willi Dungl nach Österreich geschickt worden, um einen Gesundheitscheck und einen Fitnesscheck zu machen und da dann nochmal schon eben so ein gewisses Konditionstraining nicht einzulernen, aber doch einmal gewisse Vorgaben und nach dieser Art und Weise vielleicht einfach den Körper dann immer wieder versuchen zu trainieren. Und ja, sonst waren wir halt bei den Testfahrten und bei den Rennen am ersten Jahr nicht, weil da sind wir immer abwechselnd die Rennen mit Jochen gefahren, bei den Testfahrten. Oh, ich kann mich erinnern, in dem Hotel in Le Castellet hat es einen Billardtisch gegeben, da haben wir am Abend ein bisschen Billard gespielt und einfach ja Spaß gehabt. Und so ist man schon zu einem Team geformt worden. Zumindest, wenn man dann mit dem Team zusammen auf der Rennstrecke war. Wie gesagt, zwischendurch hat man sie nicht gesehen. Wir haben uns alle respektiert. Wir haben kein hinterhältiges Spiel spielen können, weil das Material ist vorgegeben worden vom Team und du bist gefahren und aus. Du hast das ja da nicht Einfluss nehmen können. Aber das war auch gar nicht nötig. Wir sind im Rennauto, du hast noch schon geschaut. Was macht der andere gerade? Was für Zeiten fährt er gerade? Mhm. Und man ist ja selber vielleicht einmal zwei Stunden im Auto geguckt bei Testfahrten. Dann hätte man hinten im Motorraum die Zeit gehabt, sich ein bisschen zu entspannen. Sobald aber vorne der Motor gestartet worden ist, ist man schon wieder vorne an der Buchsenmauer gestanden, zu schauen, welche Zeiten jetzt er fährt, ja? Oder der nächste fährt. Aber das ist, glaube ich, normal im Motorsport, dass du immer schaust, was machen die Teamkollegen. Aber sonst sind wir gut miteinander ausgekommen. Ja?
Gab es da große Unterschiede zwischen euch? Also jetzt, wo du gerade sagtest, diese Fitnessgeschichte, hat Michael euch damals schon genervt mit seinem Fitnesswahn? Oder war das schon so, hat sich schon so abgezeichnet, dass der da mehr Gas gegeben hat?
Vielleicht schon ein bisschen, ja. Ich meine, es war jetzt halt nicht so, dass wir dann damals im Gruppe C-Auto einen Fitnessnachteil gehabt hätte, wenn man jetzt das noch nicht so ausgiebig betrieben hat. Aber Michael war schon, ja. Man hat dann gleich einmal gemerkt, dass er, glaube ich, die Liebe zum Fitnesscenter relativ schnell gefunden hat und dann auch vom Muskelaufbau schon einiges zeigen hat können nach relativ kurzer Zeit. Was er jetzt alles ausdauermäßig gemacht hat und so, das weiß ich nicht, aber klar, ich glaube, Michael hat früh in seiner Karriere verstanden, um was es geht und dass es nicht nur um schnelle Autofahren geht, sondern dass es auch um das technische Verständnis geht, um die Weiterentwicklung der Autos, um die Abstimmung oder auch um die körperliche Fitness, um das eben alles locker über die ganze Distanz abzuspringen zu können. Aber ich glaube, er war einfach in allen Dingen, die er gemacht hat, war er ehrgeizig und hat es einfach auf das Ziel ausgelegt, erfolgreich zu sein. Ne?
Habt ihr euch, was man jetzt so, Gerhard Berger hatte ich auch schon zu Gast und Niki Lauda leider nicht mehr, aber das hat man ja auch mal gehört und auch Helmut Marko die Zeit, da haben die ja auch im Team sich gegenseitig oft die Nerven geraubt, indem sie irgendwelche Streiche oder sowas gespielt haben. Gab es das noch zu eurer Zeit oder war es nur noch, dass Michael schnell Heinz Harald die Freundin ausgespannt hat und dann war es das?
Wir waren sehr langweilig, glaube ich. Aber wenn es immer bei mir bei Interviewen geht, dann sag einmal, was hast du denn so erlebt, was habt ihr alles aufgehört? Sag ich, du, nix. Ich war vielleicht zu brav. Ich bin um 8 Uhr in der Früh auf der Rennstrecke gewesen, bin um 6 Uhr gegangen, bin am Abendessen und bin um 9:30 im Bett gelegen, habe noch irgendein paar Seiten in einem Buch gelesen und habe in der Früh um 6 Uhr wieder aufgestanden und habe Gymnastik gemacht. In der Zwischenzeit, wo viele andere vielleicht Streiche angestellt hat, da bin ich im Bett gelegen. Also, ja. Nein, es hat da gibt's von meiner Seite gibt's da nicht viel lustige Geschichten.
Ne? Keine nächtlichen Poker-Eskapaden wie Helmut Marko, der die Nächte durchgespielt hat.
Oder nein, das war bei uns nicht so. Damals war es, glaube ich, generell ein bisschen anders. Wir haben jetzt einmal gesagt, ein österreichischer Skirennläufer, in Kitzbühel ist er nie vor 3 in der Früh ins Bett gegangen, bis die Ersten angefangen haben, um 11 ins Bett zu gehen. Dann hast du es auch selber auch machen müssen. Ne? Und ich glaube, so war es im Motorsport auch eine Zeit lang. Ja. Wo dann die Ersten angefangen haben, Konditionstraining zu machen, haben sie die anderen auch tun müssen.
Ne? War es kaputt, ne?
Ja, genau.
Siehst du, da haben wir jetzt endlich mal den Schnitt gefunden. Du bist Baujahr 68, ja. Sag, die wilden 68er, bei den Rennfahrern wurde es dann langweilig. Das war jetzt die erste moderne Rennfahrergeneration. Aber ich glaube tatsächlich, also auch dieses Werksteam bei Mercedes, die hatten ja extreme Ansprüche wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn da rauskommen wären, dass wir vorne ins Zimmer zum Schlafen gegangen wären und hinten wieder raus und in irgendeiner Bar gestanden wären. Nein, es hätte keinen guten Eindruck gemacht.
Ja. Habt ihr bei Mercedes, das hat mir der Xander erzählt, der hat als erstes, als er angefangen hat, hat er so eine Bibel bekommen, wie sich ein Mercedes-Mitarbeiter zu benehmen hat. Habt ihr sowas auch gehabt?
Nein, haben wir nicht gekriegt. Wir haben auch, ich könnte mir nicht erinnern, dass wir so eine Art Interviewschulung oder so bekommen haben. Glaube ich auch nicht, ne?
War nicht mal Rainer Braun einmal bei euch, da hat uns jeden Rennfahrer eigentlich geschult.
Nein, also wer hat uns irgendwie vertraut? Anscheinend. Nein. Aber ich glaube, es ist schon darauf Wert gelegt worden, dass man sich ordentlich benimmt, ja, und aufhört. Ja. Aber es ist, hat jetzt nicht explizit Vorgaben gegeben, das müsst ihr euch halten und nein, das nicht. Ja. Nein, das nicht.
Okay. Ja, das Auto. Du bist aus dem Formel 3 gekommen, bist nebenbei ein bisschen Formel 3000 gefahren. Was
ja, das war erst danach dann. Ich bin eigentlich, bevor ich im Formel 3000 gefahren bin, das erste Mal im Frühjahr 1990, sind wir ja, ich glaube Anfang November oder im November 1989 sind wir nach Le Castellet eingeladen, so die Testfahrten waren, sind wir das erste Mal den sauber Mercedes C9 gefahren. Für mich war es sehr beeindruckend, muss ich sagen, von die 170 Formel 3 PS zu dann 700 irgendwas PS in dem Coupé C.
Ja.
War sehr schnell, hat mir am Anfang ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, aber es war kein Druck da. Die haben gesagt, okay, wir haben uns für euch entschieden, weil wir glauben, S3 hat das Potenzial. Es geht bei den Testfahrten jetzt nicht darum, wer ist der Schnellste, wer ist der Zweite, wer ist der Dritte, sondern einfach, dass ihr euch auf die Autos einschießt. So. Und so ist es dann losgegangen. Jetzt war mal zumindest kein Druck da, das war schon mal gut, aber das war schon beeindruckend, wie schnell die Autos damals waren. Und dass man da diesen großen Schritt vor dem Formel 3 in den Gruppe C, das ist bei mir zumindest jetzt nicht aus dem Handgelenk funktioniert hat. Da war ich schon ein bisschen an Eingewöhnungszeit gebracht. Aber es war toll, trotzdem bist du dann zusammengesessen im Transporter drin mit Ingenieure, Renningenieur, dann war meistens ein Reifeningenieur noch damals von Goodyear dabei, dann waren die Motoreningenieure. Nervös, was sag ich jetzt? Und hast du explizit Fragen gestellt bekommen, was, wie und was hat das Auto da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Muss ich das jetzt auch noch wissen? Nein, es war gut. Wie ich schon das erste Mal gesagt habe, das war für uns, glaube ich, der Schritt in den professionellen Motorsport. Und es war halt nicht nur, dass du ein sauber oder Mercedes-Werksfahrer warst, sauber Mercedes, sondern auch, dass halt einfach der Ablauf am Rennwochenende oder am Rennplatz ein bisschen anders war, mit den ganzen Besprechungen und so weiter.
Das ganz große Kino eigentlich, ne? Große Besteck, was da ausgeholt wird. Wie ist man eigentlich auf euch zugekommen? Also, oder was war der Moment? Die sind wahrscheinlich nicht nur nach der Siegerehrung beim letzten Formel-3-Lauf 88 oder 89 gekommen, sondern die werden ja irgendwann mal Kontakt aufgenommen. Ja. War das der Jochen Nerpasch
bei dir? Ja, und ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt. Und es war, glaube ich, jetzt nicht so, weil wir die ersten drei der Meisterschaft am Ende vom Jahr waren, dass wir genau die drei waren. Das war schon vorher entschieden. Weil ich bin, wie gesagt, zwischen den Rennen habe ich daheim einen Mechaniker gehabt und irgendwann ruft meine Mutter aus dem Büro raus, du, okay, meiner, da ist irgendwer von Mercedes am Telefon. Ja, grüß Gott, ja, Mercedes-Benz Motorsportbüro, Jochen Nerpasch, darf ich Sie verbinden? Ja. Und dann hat Jochen Nerpasch in kurz erklärt, warum und wieso, und ich soll doch einmal nach Stuttgart kommen, dann erklärt er mir das genau, um was da geht. Termin ausgemacht, bin nach Stuttgart gekommen, habe mir mein schönstes Hemd gezogen, was ich gefunden habe. Und irgendwo haben wir uns dann im Umkreis vom Werk unter Dürkheim getroffen und hat da dann mir das erklärt, um was da geht. Ja. Mercedes-Benz Junior-Team, so und so und so, auch weiterhin die Möglichkeit, Formelautos zu fahren. Und zuerst eigentlich mit einem Testfahrervertrag abgedeckt das Ganze, weil wenn sie dann herausgestellt hätte, dass einer von uns drei beim Testen überhaupt keine Leistung bringt oder eine schlechte Figur macht, dann wäre es wahrscheinlich zu den Renneinsätzen nie gekommen. Ne? Mhm. Mit möglichen Renneinsätzen im Rahmen der Gruppe C-Weltmeisterschaft als Partner von Jochen Maas. Ich dachte, super, toll. Ja, Heim hat Marco das erzählt, sagt er, ja, toll, super. Und dann irgendwann hat es das erste gemeinsame Gespräch gegeben mit Herrn Nerpasch.
Mit dem Helmut Marko?
Mit Helmut Marko zusammen. Okay. Ja. Also ich glaube, das war sogar dann in der Schweiz dann. Nicht bei Sauber in der Firma, aber auch wieder angrenzend in einem Restaurant. Und da hat Jochen Nerpasch das nochmal genau erklärt, wo es geht. Welche Vorgaben, welche Eckpunkte im Vertrag, welche Details, was da drin steht und was da geht. Das ist der Vertrag, oder das wäre der Vertrag, könnt ihr euch überleben, ja oder nein. Also rumverhandelt wird nicht, entweder okay. Ja oder nein.
Konnte nicht mal Helmut Marko noch verhandeln?
Nein, nein.
Ach, das gibt's ja nicht.
Nein, ich kann mich noch erinnern, wie der Helmut Marko beim Wegfahren gesagt hat, du, fahr nicht über die Sperrlinie, das mag der Herr Nerpasch nicht. fahr da außen rum, aber bloß nicht über die Sperrlinie da drüber, weil das mag Herr Nerpasch nicht so. Okay. Aber sonst hat es da nichts zum Nachverhandeln gegeben. Nein, das war der Vertrag und kann man annehmen oder nicht. Ja?
Okay, aber das war schon tatsächlich auch ein Gehalt und
festes. War Gehalt. Und ja, ich habe mich glücklich gefühlt, ehrlich gesagt.
Musstest du nach Stuttgart ziehen?
Nein.
Oder irgendwo? Nein.
Stuttgart haben wir ganz wenig zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Und auch mit Sauber ja ganz wenig. Ich meine, wie soll ich sagen, ich war zwar davor oft genug in der Formel-3-Werkstatt in Graz, auch wegen den Motoren abholen etc. Aber ich war das eine oder andere Mal bei Sauber in Hinwil logischerweise, aber ganz, ganz wenig. Im Verhältnis. Das, wenn ich irgendwas anders machen würde, was ich gemacht habe, dann hätte ich das ein bisschen mehr gemacht. Ja? Hm. Obwohl, was tust du? Da stehst du rum, die Mechaniker haben alle zum Arbeiten, haben ja eh alle keine Zeit, du stehst rum, schaust Löcher in die Luft und fährst wieder heim. Ja. Aber trotzdem, allzu oft, wo man ihn hin will, nicht.
Ne? Ja, okay. Wie hat Peter Sauber auf dich gewirkt?
Ja, sehr, sehr honorig, obwohl er in dem zu der Zeit ja auch noch nicht allzu alt war. Nee. Aber gut, wenn du selber 21 bist, dann kommt noch ein Mensch, der was 20 Jahre älter ist, ja schon sehr erwachsen vor. Ja. Ja. Sehr angenehme Person. Hm. Sehr ruhig, unterstützend, fair. Man hat sich wohlgefühlt in dem Team, finde ich. Also man hat sich wohlgefühlt, ja. Und es war einfach eine angenehme Umgangsweise. Ja, okay. Das war gut.
Wem ist es am leichtesten gefallen von euch dreien, sich an das Auto zu gewöhnen? Also ich meine, Jochen Maas kannte es ja schon, diese PS-Klasse.
Ich finde, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, finde ich es, dass der Heinz Harald sie am leichtesten dran hat.
Ja, habe ich auch schon mal gehört. Also dass der eigentlich auch schneller als Michael war.
Um die Rundenzeiten ist er vielleicht gar nicht so gegangen. Ich war der Langsamste bei den ersten zwei Testfahrten, ganz okay. Ehrlich. Ja. Und dann ab den dritten Testfahrten in IRS waren die, dann war ich dann auch halbwegs dabei. Mhm. Aber es ist gar nicht so wirklich um die Rundenzeiten gegangen, aber der Heinz Harald hat das so ein bisschen so am lockersten rausgeschüttelt, das Ganze, ja, finde ich.
Okay. Habt ihr euch so gegenseitig noch so ein paar Tipps gegeben? Oder gab es da auch dieses Thema, fährst du die Kurve voll? Und dann hat der andere gesagt, kannst du mal ausprobieren?
Dann später, wo wir dann ein bisschen einfach schon mehr in dem Thema drin waren oder wo wir dann auch Ende 1990 oder im Winter 1991 natürlich mit dem neuen C291 Gruppe C schon mit den 3 Liter Saugmotoren, die es ja 1991 Reglement war, getestet haben, aber gleichzeitig auch mit dem C11 getestet haben, nur als Vorbereitung für die 24 Stunden von Le Mans. Da ist dann schon manchmal so ein bisschen blädelt worden, wo der Michael einmal zu mir gesagt hat, bist du jetzt Sinje voll gefahren oder nicht? Das hat sich so angehört, dass wirst leicht geklopft. Da sage ich, nein, da ist nichts geklopft worden. Ne? Das ist nichts du, weil die Telemetrie, glaube ich, hat es noch nicht gegeben. Ne?
Ja, klar.
Sicher ist geklopft worden. Ich habe gesagt, nein, da ist nichts geklopft worden. Das hat bloß der Wind gewesen, selber, was du da gehört hast. Ne?
Gab's da schon, ich glaube 1990 ging schon auch los mit dieser Datenaufzeichnung so ein bisschen, oder? Dass man so Kurven angeguckt hat, aber sehr rudimentär noch.
Ich glaube, erst, was ich mich so erinnern kann, hat es einen Sauberingenieur gegeben, der 1991 dann beim Gruppe C Weltmeisterschaft in Magny-Cours das erste Mal so wirklich explizit mit der Datenaufzeichnung, zumindest weg von der technischen Datenaufzeichnung, wo man dann Kurvengeschwindigkeiten, Bremspunkte, Einlenkpunkte, wo man das vergleichen können. Ich glaube, das war erst dann irgendwann 1991. Dass vielleicht eine technische Datenaufzeichnung wird schon 1990 geben.
Ja, ja. Okay, alles klar.
Nee, ich muss das geben, weil einfach wo die ganzen alleinig schon Benzinverbrauch war 1990 ein Thema. Ja, du hast ja wissen müssen, wo ist der. Ja. Das war zwar, glaube ich, nie live, das war immer beim Vorbeifahren.
Genau, da wurden 6 Baut oder Bit oder irgendwas übertragen. Also ganz.
Ja, und dann haben sie eigentlich erst die Runde danach, haben sie dann deinen Benzinverbrauch angezeigt. Aber es war immer verspätet.
Ja. Abgefahren. Genau, und da kam ja dann irgendwann diese Datenaufzeichnung. Was hast du da gedacht? Hast du gedacht, jetzt ist die schöne Zeit vorbei, jetzt geht's. Oder hast du da schon gemerkt, in welche Richtung der Motorsport gehen könnte?
Wie soll ich sagen, manchmal war es natürlich hilfreich. Weil wenn du jetzt nicht so auf Zeiten gekommen bist oder wenn du mal ein bisschen nachschauen kannst, was macht der Teamkollege. Teilweise ist die Lockerheit ein bisschen abhanden gekommen. Ne? Und das, was du im Hintern spürst und das Intuitive. Weil du hast immer die Daten gehabt. Du hast den Ingenieuren teilweise was erzählt und haben die gesagt, nein, die Daten sagen ja da was anderes. Damals hat man aber vielleicht sogar trotzdem noch ein bisschen mehr fast auf den Fahrer vertraut, als wir nur auf die Daten. Ich glaube, das hat sich dann irgendwann einmal komplett geändert. Aber die Daten haben ja auch Einfluss genommen. Du hast ja dann selber immer drauf geschaut. Siege da was, ist da was, oder so weiter.
Ja, da hast du dann irgendwie so angefangen, die Runden zusammenzusetzen nach jeder Kurve und gesagt, okay, in dem Sektor war ich da schneller. Ich glaube, du wirst nur noch verfolgt von irgendwie Zeiten und Daten irgendwie. Also das ist tatsächlich markiert so ein bisschen auch die Grenze. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich rede mit Leuten, die erzählen mir, dass sie noch einen Magneten dabei hatten, um den Schleppzeiger zurückzudrehen. Weißt du, dass die Mechaniker nicht merken, dass sie kurz überdreht hatten oder so. Und du erlebst genau diese Grenze und heute ist ja nun wirklich nur noch eigentlich Daten
getan. Teilweise war es hilfreich, muss ich schon sagen. Wir sind jetzt auch dann 93, wo ich dann mal sauber Mercedes jetzt erst einmal in der Formel 1 war, haben wir noch auch die Datenaufzeichnung gehabt, mit die Federwege, mit den Einfedern, wo können wir da eine Grenze ziehen vielleicht. Ja, es war schon ganz hilfreich. Nur irgendwann, bei mir war es halt oft so, du bist den ganzen Tag auf der Rennstrecke, du hörst eh schon so viel, hast so viel im Kopf, so viel Gedanken. Und dann kommen sie mit einem Datensalat auch daher, jetzt muss ich mir das auch noch anschauen, nein, sucht euch das selber aus, ich gehe jetzt ins Hotel, was ist, ne? Irgendwann hast du es selber von dir weggeschoben. Ne?
Ist auch so.
Ja, weil du es ja gar nicht mehr verarbeiten hast können.
Ne? Ja, genau. Aber das sagen die ja heute, sagen sie es selber, wenn mal ein Porsche-Mitarbeiter das erklärt, irgendwie, was die da alles an Daten ziehen. Und dann wird es ja noch gespiegelt ins Werk, parallel in Echtzeit. Ja, ja. Und der sagt, die können die ganzen Daten gar nicht mehr überwachen. Natürlich musst du dir Software schreiben, die rot oder gelb oder blau aufleuchtet oder grün oder so, wenn alles okay ist. Und da musst du es noch interpretieren und überlegen, ob du weiterfahren kannst. Und irgendeiner musst du die Entscheidung fällen. Das ist ein so komplexer Sport geworden eigentlich.
Ja, ja, mit Sicherheit. Ja, und früher, wie gesagt, Formel 3, hast du deine Autos genauso abstimmen müssen oder auch Formel 3000. Und da ist es gegangen, was du den Ingenieur gesagt hast, so gut wie möglich. Mhm. Und der hat es halt dann versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Mhm. Und die Autos sind dann aber auch eine Balance gehabt und sind auch gut gegangen. Ne? Ja.
Was für Autos brauchst du oder was für Autos fallen dir leicht? Ich meine, beim Gruppe C ist ein Ground-Effekt-Auto ist ja eh schon mal schwierig. Bist du da nicht, hast du da lange gebraucht, um dich damit so auseinanderzusetzen, dass du, je schneller du eine Kurve fährst, desto mehr Anpressdruck hast du?
Nicht einmal. Sicher, du musst immer ein bisschen das Limit finden. Damals das Gruppe C-Auto, der sauber Mercedes, das erste richtig schnelle Auto, wo ich gefahren bin. Das für mich das Angenehme im Auto war Hinterachse, Downforce. Wenn du einmal zu schnell warst, in die mittelschnellen oder schnellen Passagen war es untersteuern.
Das magst du?
War mir damals recht, weil sonst hättest du bei Highspeed, wenn sie da die Hinterachse bewegt, war nicht so meins. Ja. Und da war es aber eher so, wenn sie da mal die Hinterachse bewegt hätte, dann war das schwer zum Kontrollieren gewesen.
Okay, ja.
Und so hat man sich eigentlich gut mit einem Untersteuern, finde ich, an die Grenze herantasten können. Und oft ist es aber so, das habe ich mal ganz gut gemerkt, man glaubt immer, je schneller ein Auto ist, desto schwieriger. Ist gar nicht so. 1992 zum Beispiel in der Formel 1, da waren ein bisschen breitere Reifen erlaubt, oder da war es ein Reglement gegeben. 1993 waren die Reifen schmäler und der Unterboden kleiner, der Diffuser war reduziert und so weiter. Jetzt hast du 93 weniger Downforce gehabt, eigentlich das erst für 92. Und da hat es zum Beispiel in Spa-Francorchamps hinten die zweite der zwei Rechtskurven, wo es zurückgeht nach Blanchimont, ich glaube, die heißt Radion, die zweite.
Kann sein, ne? Ja.
oder Stavelot, das Wort des Stavelot, glaube ich, ist das. Bist du 92 jede Runde vollgefahren, problemlos. Und 93 bist du in Qualifying vielleicht einmal so voll davon, ne? Und warst immer am Rausrutschen. Also bist du 93 mit weniger Downforce gefahren, war viel schwieriger als bei 92. Okay. Weil 92 hast du mehr Grip gehabt, bist jede Runde vollgelaufen, diese Kurven zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist es oft nicht so, wenn ein Auto vermeintlich schneller ist, dass es deswegen schwieriger zum Fahren ist. Und so war es auch im Coupé C, wo du es dann einmal verstanden hast, wie viel Downforce die Auto haben und wie du es am besten ausnutzen kannst, waren die Autos, finde ich, angenehm zum Fahren. Ne? Hm.
Vorbereitung Le Mans, war dein erstes Langstreckenrennen. Hattest du von Le Mans irgendwie ein Gefühl oder war das für dich so der große Mythos oder hast du gesagt, na, fahren wir halt auch da?
Fahren wir. Das war so. Und das war vielleicht ein bisschen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, weißt du, wann ich das erste Mal miert war in Le Mans? Am Samstagmittag vorm Start, weil da haben wir schon so viel Programm gehabt die ganze Woche, dass ich erledigt in meinen Container drin gucke, weil ich dachte, man kann jetzt doch jetzt einmal 2 Stunden schlafen. Ne? Und so ist es, weil das die ganze Woche in Le Mans so anstrengend
ist. Ich weiß, ne? das sagt jeder. Ne?
Du bist ja die ganze Zeit unterwegs, schlafst wenig, hast die Trainings, die erst Mitternacht teilweise aufhören oder kurz vor Mitternacht, hast du noch Besprechungen, musst dann ewig irgendwie in die Prärie fahren zu dem Haus, wo du übernachtest. Mhm. Und ja, Le Mans war aber trotzdem war beeindruckend damals schon, finde ich schon. Auch wenn du es dann im Moment dort gar nicht so realisierst, was es alles heißt, diese ganzen Zuschauermassen, das Flair von dem Rennen, auch die Geschwindigkeiten und natürlich auch die Gefährlichkeit, ja, mit der hast du dich nicht viel auseinandergesetzt. Du hast aber auf jeder von diesen, sag ich jetzt einmal, fast 6 langen Geraden, wenn man die Hünodier in 3 lange Geraden unterteilt, dann von Mulsanne-Kurven rüber nach Indianapolis und von da nochmal Richtung Porsche Passage, dass du überall über 300 drauf gehabt hast, das hat dich nicht groß interessiert. Und das ist ja auch noch dazu gekommen, das hast du alles nicht so wagen, aber einfach hauptsächlich fahren und das ist gegangen. Ne?
Aber das war, da war ja schon die Schikane. Ne?
Das war schon die Schikane, aber wir haben da schon, ich traue es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir haben in der Nacht, wo dann frische Luft war und so weiter, für ein Turbo, wir haben da ja, auf jeder der Geraden über 330 auch schon gehabt, glaube ich. Ja. Ne?
Musst du dir mal vorstellen, ne? Und dann mit der Müdigkeit, gegen die man gegen angekämpft. Ne?
Ja, aber gut, das dann ist wirklich, wenn du dann im Ding drin bist, glaube ich, dann schüttest Adrenalin aus, da merkst du keine Müdigkeit mehr. Ja. Die Müdigkeit ist bei mir bei 24 Stunden Rennen eigentlich immer erst am Montag abends nach dem Rennen gekommen. Mhm. Weil selbst am Sonntag abends, wo es noch so auftritt, dass zwar von Sonntag auf Montag habe ich dann zwar schon geschlafen, aber richtig müde war erst am Montag auf.
Ja, du merkst das dann, ne? Ja. Irgendjemand hat neulich gesagt, gesprochen von der langen Nacht zwischen Donnerstag und Sonntag, und Montag.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Also hat Norbert Singer, hat mir das auch erzählt. Also dieses, wie man die ganze Woche unter Strom ist. Ne?
Ja, genau. Eben, und die Technik ja genauso. Das ist ja nicht so, als Fahrer ist dann Ende, dann gehst schlafen. Ja. Aber wenn die dann irgendwann vielleicht noch irgendwas analysieren oder Probleme lösen müssen, haben sie noch weniger Schlaf dann vielleicht. Ja. Ja.
Wer hat das entschieden, wer da bei euch zuerst fährt? Dann Michael?
Ich glaube, das hat das Team entschieden.
Aber ihr seid dann, warte mal, habt ihr Le Mans, wie viel seid ihr da gewonnen?
Ich glaube, wir sind Fünfter geworden.
Fünfter, ja.
Wir haben in der Nacht einmal oder so um 4 in der Früh, glaube ich, Getriebe wechseln müssen. Und dann haben wir, ich weiß es nicht, ich glaube, auch mit dem Defekt, wo dann das führende Auto Schlesser Maas Verde ausgeschieden ist, ich glaube trotzdem nicht, mit den Lichtmaschinenhalter ein Problem gegeben und deswegen Wasserpumpen, irgend sowas war da. Und ich glaube, das haben wir auch gehabt. Du hast dann nicht mehr Stints fahren müssen, die, keine Ahnung, 13 Runden waren, sondern dann schon nach 9 oder 10 Runden rein Wasser nachführen. Ich glaube, irgend sowas war da. Da haben wir auch wieder Zeit verloren.
Ja. Und 1991 bist du Sportwagen-Weltmeister geworden? Oder ihr vom Team?
Nein, 1990.
1990, Mensch,
jetzt habe ich gehört, der Sportwagen-Weltmeister. Schlesser-Baldi. Oder das Team Schlesser-Baldi, glaube ich, sind Weltmeister geworden.
Ja.
Und das Team? Team-Weltmeister.
Genau, ja. Mhm. Gab es da eigentlich schon so Abwerbeversuche? Oder wann kamen die ersten Formel-1-Kontakte?
Abwerbeversuche hat es bei mir nie gegeben. Nee? Ehrlich gesagt, nein.
Na gut, im Mercedes-Werksteam ist, glaube ich, auch schwer, einen da rauszufiletieren.
Ja.
Sind wir schon ganz oben angekommen, ne?
Gut, Formel 1, wie soll ich sagen? Es war ja schon, das kann man ja, glaube ich, sagen, ist ja kein Geheimnis, das Mercedes-Nachwuchsförderung oder Junior-Team-Förderung bis hin zur Formel 1. Also Herrn Erpasch hat dann da auch versucht, den einen oder anderen Kontakt zur Formel 1 herzustellen. Mhm. Unabhängig davon habe ich im Jahr 1991 bin ich 5 Formel 3000 Rennen noch gefahren, im Team von Helmut Marko, und wir haben als kleiner Sponsor, als Börner-Sponsor Marlboro gehabt. Mhm. Und irgendwann hat einmal so ein Marlboro-Verantwortlicher hat mir gesagt, du, jetzt wird es Zeit, dass du mal auch zu den Formel 1 Rennen kommst, dass du mal zumindest im Fahrerlager ein bisschen rumstehst. Bin ich wirklich rumgestanden. Ja, stehst rum. Reden habe ich mir nicht großartig getraut, hat eh keine Zeit, aber ich war zumindest da.
Ja.
Und dann hat sich abgezeichnet eben, dass Lettenhaus das Geld ausgeht. Das Formel 1 Team Lettenhaus. Ja. Mhm. Und den Sponsor, was wir damals gehabt haben, eine italienische Modemarke, hat zum Beispiel Herrn Erpasch organisiert. Um dann meinen, da die zwei Rennen Ende 1991 in Suzuka und Adelaide für das Team oder den Einsatz zu finanzieren. Also es war die Förderung auch vom Mercedes schon noch, um den Schritt in die Formel 1 zu machen. Abgezeichnet war schwierig. Wie gesagt, ich war in Barcelona beim Grand Prix, der war aber immer schon, glaube ich, im Juni oder noch früher. Und dann war ich in Monza. Und dann irgendwas ist das einmal dann losgegangen, das Gespräch, und dann sind wir nach England geflogen. Ja, Helmut Marko und ich, und sind zu Lettenhaus damals gefahren. Und da ist das dann ganz fixiert worden. Sitzprobe machen, ein paar Runden, wo das halt dann entschieden worden ist, also die letzten paar Rennen vorher noch, bevor das ganze Material nicht verschifft, sondern mit der Fracht darüber geflogen ist, am Silverstone Club Circuit, da bin ich 20 Runden gefahren, das war dann meine Formel 1 Vorbereitung und dann ist es nach Suzuka gegangen. Ne?
Wie groß war der Sprung vom Gruppe C zum Formel 1? Wahrscheinlich nicht so groß wie vom Formel 3 zum Gruppe C, oder?
Nein, viel, viel weniger.
Ja,
also weil die Leistung hat mich jetzt nicht mehr so beeindruckt. Mhm. Okay, der Formel 1 hat weniger Gewicht gehabt, aber natürlich agiler und schneller vom Gewicht her. Mhm. Aber der Unterschied von Formel 3 in Gruppe C war für mich viel größer.
Ja,
also dann von Gruppe C in die Formel 1.
Die Leistung Vervierfachung ist ja
genau.
Schon mal Wahnsinn. Ne?
Ja.
Verfünffachung sogar.
Ja. Ja gut, ich meine, der Gruppe C hat damals gehabt, haben sie 900 Kilo gehabt oder 800 und der Formel 3, was hat der Formel 3 gehabt?
550,
ja,
genau.
Ja. Aber trotzdem, ja, die Leistung war beeindruckend im Gruppe C. Und der Unterschied zur Formel 1 war, von der Leistung her nicht mehr das dann. Ne?
Okay. Wie war das Feeling, das erste Mal im Formel 1, diese kleinen Runden?
Wie gefreut. In Silverstone ganz normal, ja, es war halt so. Aber dann ehrlich gesagt in Suzuka war ich mich schon gefreut, dass ich dabei war. Wo ich da, dieses Klischee, wo ich da in der Box drin gestanden bin, das erste Mal im Auto gesessen, Helm auf und den Monitor vorne am Cockpit drauf und okay, jetzt grünes Licht, es geht los und dann sind Leute wie Senna, Prost, ich glaube Menzel, Piquet sind da vorbeigefahren. Das hat sich schon gut gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Hat man schon taugt. War schon gut.
Ja. Krass, oder?
Ja.
Wie haben die dich empfangen?
Du, ich meine, Gerd habe ich erkannt.
Ja, klar.
Und der hat gesagt, super, dass du dabei bist.
Wo war der damals? Bei Ferrari?
Ja. 91. Oder bei Benetton? Nein, ich glaube, 91 war er das letzte Jahr.
Bei Benetton, ne?
Nein, McLaren. Der Gerd war 90, 91, 92 klar. Bei McLaren.
Ja.
Ne? Super, dass du dabei bist, toll. Und der Suzuka, Michael auch, hat mir auch gratuliert, weil er war ja schon zwei oder drei Rennen davor dabei. Und Suzuka Circuit Hotel ist ja das Hotel an der Rennstrecke, wo du dann untergebracht bist. Da sind wir am Abend beim Essen gesessen. Und dann ist in kurzem Abstand zuerst Ayrton Senna und dann alle Post an den Tisch gekommen. Dann hat man die Hand gegeben und gesagt, welcome to Formula One. Ne?
Oh, krass.
Also hat man schon gedacht, da ist man ein bisschen warm geworden. Da, ne?
Hast du auch mal als Österreicher Regierung gezeigt?
Ja, auch dann. Aber da habe ich selber mal Regierung gezeigt. Ja. Ich glaube, ja, Senna sicher. Und Prost ist doch 91 bei Ferrari gefahren, oder? Oder ist es das Jahr gewesen, wo er pausiert hat? Nein, ich glaube 92 hat er pausiert. Und 93 ist er dann mit Williams Weltmeister geworden. Der Prost hat, ja, die Party, welcome to Formula One. Ja. Hm.
Gab es da einen, wo du gesagt hast, schon krass in dem Team, der Senna, oder? Wahrscheinlich.
Ja, ich meine, wie soll ich sagen, du kriegst es ja dann alles für die anderen Teams, wo ich dann selber gefahren bin, weniger mit. Aber ich finde speziell, man, es gab viele Fahrer, die was beeindruckt waren, aber gerade zu meiner Zeit, in die zweieinhalb Jahre, wo ich da aktiv war, viel mehr war es ja nicht, Senna hat mich schon beeindruckt, 1993 speziell, weil Auto war sicher gut, der McLaren, aber motormäßig war er sicher unterlegen mit diesem Kundenmotor von Cosworth. Aber da ist er da teilweise Rennen gefahren. Jetzt nicht nur unter den schwierigen Verhältnissen, die er gewonnen hat, sondern auch sonst. Ja.
Hm.
Ja, Senna hat mich schon beeindruckt, ja, muss ich schon sagen.
Bist du das erste Mal in Suzuka gefahren? Nee, die Strecke kanntest du ja logischerweise vom
Sportwagen. Gruppe C. Ich bin zweimal Gruppe C gefahren und dann bin ich mit Formel 1 gekommen. Oder?
Ja. Lag dir die Strecke, weil die ist ja extrem schnell eigentlich, ne?
Die ist mir gelegen, finde ich. Und mir ist es in Gruppe C gelegen, da war ich gut unterwegs. Und Formel 1 sind jetzt nur meine Statistiken. Gell? Steht nirgends, guckt niemand überprüfen. Aber ich, erster Trainingstag Suzuka, Freitag in der Früh, und da war ich mir Nachmittag dann Qualifying. Und war damals noch mit Qualifikationsreifen. Ja? Mhm. Eine Runde, langsame Einführungsrunde, eine Runde hat er gehalten und das war's. Ja? Und Freitag war so. Und Samstagvormittag haben sie noch mal einen Satz Qualifier gegeben. Da haben wir die meisten gekriegt als Vorbereitung für den Nachmittag. Da war ich 10 Schnellster. Ich dachte, ja, gut. Helmut Marko war dabei, hat das mit einem kurzen Kommentar quittiert. Endlich einmal Gas geben. Ja? Und dann Nachmittag, Startziel vorbei, die SS, wo es am Berg hochgeht, fünfter Gang, Getriebe hin. Bis dahin war ich 7 Zehntel schneller als wir am Vormittag. Wenn ich nur die Runde fertig gebracht hätte, mit den 7 Zehntel Vorsprung, war ich am 7. Startplatz standen. Weiß ich schon. War nicht so, weil das Getriebe hin worden ist.
Ja,
aber trotzdem, Suzuka hat mir gelegen und es hätte an dem meinem ersten Rennwochenende vor mir schon ganz gut ausschauen können. Warum jetzt genau in der Runde das verdammte Getriebe hier wird, ja, war halt so. Pech. Und deswegen habe ich mich eigentlich da in Suzuka ganz gut eingestellt und bin ganz gut unterwegs. In Adelaide, mein zweites Rennen nicht gut, ganz ehrlich sagen. Erstens habe ich die Strecke nicht kennt, zweitens war das Problem ein bisschen in dem Leighton-Haus damals noch. Ich habe den zweiten Gang nicht reingekriegt mit meiner Größe.
Ich habe das heute gedacht, als ich das erste Mal neben dir stand, dass du echt groß bist eigentlich für einen Formel-1-Fahrer. Ne?
Ja, ich habe den zweiten Gang nicht schalten können. In Suzuka war das auch eine Kurve, in Adelaide war das öfter. Und deswegen war in Adelaide war ich nicht besonders gut. Ne? Aber in Suzuka war es fürs erste Mal dabei, ist ja nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Wenn, aber gut.
Ja, gut, aber ja. Auch für einen selbst manchmal eine ganz interessante, beruhigende Statistik.
Genau, vielleicht. Und deswegen, weil ich gesagt habe, Suzuka, ja, das ist mir gelegen, 1990 im Gruppe C, wo ich als erster mit Jochen Maas den Saisonauftrag fahren dürfen und ist damals gut gegangen, ja. Hm.
Der Leighton-Haus galt ja als extrem schwieriges Auto, glaube ich, bis Aaron Newey kam und das Auto überarbeitet hat. Ne? Der damals noch ganz.
Nein, ich glaube, es war ein bisschen anders.
Oder war das vorher?
Denn Aaron Newey ist ja zu dem Team Leighton-Haus, glaube ich, schon gekommen 1989. Da haben sie aber, glaube ich, nur am March Formel 3000 zu einem Formel 1 Auto gemacht. Und gleichzeitig hat er das 1990er Leighton-Haus Auto konzipiert. Mhm. Und das war damals mehr oder weniger das erste Auto, wo schon dann Newey auf die Aerodynamik Wert gelegt hat. Alle anderen haben nur die Turbomotoren drin gehabt. Mhm. Und einfach, wenn es langsam war, soll es ein bisschen mehr auftraten, so ungefähr. Und er hat aber schon ein aerodynamisches Auto gebaut. Hat zwar, glaube ich, seine Macken gehabt und so weiter, das Auto, was ich so danach als Erzählung gehört habe, aber es war teilweise sehr, sehr schnell. Und dann ist er gegangen, glaube ich, damals schon zu Williams. Mhm. Und das 91er Auto haben dann Leute gebaut, wo auch Gustav Brunner dabei war.
Ja.
Und ich finde, das Auto war gut, weil das Auto ja dann 1992, wo ich dann meine erste komplette Saison, bei dem hat nicht mehr ein Leighton ausgerissen, weil die Firma hat nicht mehr existiert, haben sie es wieder als March weitergeführt. Das Auto war, finde ich, sehr, sehr gut. Ja.
Es gibt ein fantastisches Buch von Adrian Newey, wie man Rennautos baut.
Ja, glaube ich, gelesen,
ne? Wo er jedes Auto so beschreibt, wie er das gemacht hat. Und da kommt es auch drin vor. Ne?
Ja.
Stimmt, ja.
Ich glaube, in ein Adrian Newey Auto zu der Zeit hätte ich nicht reinpasst.
Weil die immer so eng gebaut wurden.
Weil die relativ eng gebaut worden sind.
So ist es halt mit der Aerodynamik. Ne? Da muss man schmale Röhre. Stimmt, den Fahrer, der hat er immer nicht so bedacht.
Aber eben dann das 91er Leighton-Haus Auto hat dann, ich glaube, Chris Murphy und Gustav Brunner. Gustav Brunner war ja dann mein Ingenieur 1992, wo ich dann mit dem Ex-Leighton-Haus unter dem Namen March gefahren bin. Und da halt ist dann auch, okay, da hat sich dann das über den Winter entschieden, dass ich 92 dort fahre und dann bin ich wieder nach England halt, was heißt gebeten, es wird nach England in die Firma kommen, nach, wo waren sie, in Pister, war March zu Hause, Sitzprobe machen, ja? Weil wir müssen das jetzt mit den Schalten hinbekommen. Ja? Und da ist dann einfach irgendwie das ein bisschen aufgetrennt worden und die Cockpit-Rückwand, wo dahinter der Tank ist, ein bisschen nach hinten geschoben worden. Da habe ich 2 Zentimeter gewonnen und habe ich schalten können. Und die ist wieder fixiert worden und ja, so ist es gewesen.
Ganz eigentlich nach solchen Aktionen oder hast du mal so dir mal Gedanken um die Sicherheit gemacht?
Nein.
Nie?
Das Auto war sicher. Also ich habe jetzt, glaube ich, nichts von der Struktur verändert. Ja?
Nee, das ist klar. Aber insgesamt, ich meine, ja, reden wir ja auch gleich noch drüber, wahrscheinlich über deinen Unfall. Die Cockpit-Ausschnitte waren ja damals noch extrem tief. Wenn man heute die Autos sieht, da fühlt man sich schon fast geborgen. Oder so sieht es zumindest aus. Wenn man ältere Autos sieht, da sieht man die Schultern von der Seite, wie ihr da so halbwegs im Freien sitzt.
Na, Sicherheit hat mich nicht interessiert. Aber jetzt halt nicht, weil ich vielleicht... weil du halt noch nie was vielleicht Schlimmes erlebt hast. Und weil ich ja lange Zeit... relativ
nichts passiert ist,
nicht unfallfrei, aber weniger passiert ist in der Formel 1. Nein, Gedanken haben wir da nie drüber gemacht.
Und du hattest vorher nie harte Unfälle, oder? Beim Gruppe C oder so? Oder?
Nein, nie. Vom Gruppe C bin ich nie rausgeritten. Nicht einmal.
Fast einfach.
Gruppe C nicht einmal.
Warst einfach immer zu langsam.
Ja, oder das ist einfach zu viel Respekt vom Team.
Ja, genau.
Bloß nicht rausfliegen. Na gut, bin ich nie rausgeflogen.
Aber war das so, dass die bei Mercedes da schon gesagt haben, also...
Eine Geschichte, habe dann auch das zweite Gruppe C-Rennen 1990 mit Jochen Maas in Monza fahren dürfen. Das erste in Suzuka und das zweite in Monza. Mhm. War noch nie in Monza. Und dann hat der Herr Sauber zu mir gesagt, Herr Wendlinger, im Monster gibt es sehr viele Curbs. Wir fahren nicht über die Curbs. Wir sind auch so schnell genug. Also es ist Wert drauf gelegt worden, dass man auch mit dem Auto gut umgeht, sagen wir mal so.
Okay. Bist du eigentlich ein harter Fahrer mit Material oder würdest du eher sagen, du bist ein trägst die Autos über die Strecke?
Ja, aber ich habe versucht, auf die Autos aufzupassen. Ja.
Mhm. Okay. Das ist ja auch manchmal so ein geiles Rezept eigentlich, als wenn man wild über die Curbs raspelt.
Du kommst oft in deiner Karriere drauf, das sind so Beispiele gewesen, du fängst ein freies Training an. Denkst, okay, fahr ich alles ein bisschen ein, fahr alles warm, erster Satz Reifen, ja, passt. Kommst in die Box, machst eine kleine Verstellung, jetzt gebe ich Gas. Wirst nicht schneller, weil du das Auto überfährst. Und wenn du das Auto überfährst, dann bist du spart am Bremsen, bist du spart am Einlenken, bist du spart am Gas. Also oft ist es so ein bisschen zurück und es ist genauso schnell. Aber ich habe schon versucht, immer auf meine Autos ein bisschen aufzupassen. Ja.
Wie war es 1993? Da ging was zurück im Schoß von Mercedes, Mercedes.
Ich habe mich gefreut, weil 1992 bei March, wo ich da gefahren bin, diese 14 von 16 Rennen, weil das war eigentlich schon geplant, dass dann im Herbst 92 das Sauber Mercedes Auto fertig ist und dass ich da Testfahrten fahre damit. Habe mich gefreut, weil das March war toll, ich war in der Formel 1, war super. Das Team hat kein Geld gehabt, es hat keine Testfahrt oder sonst irgendwas gegeben. Du hast da keine Weiterentwicklung, du hast dich da nicht einbringen können, weil es war kein Geld für Weiterentwicklung. Es war das 91er Auto. Das ist irgendwie versucht worden, in guten Zustand zu halten, aber sonst hat es da nicht gegeben. Und dann, 93, heute halt Ende 92 sind da die Testfahrten mit dem Sauber Mercedes Formel 1 losgegangen. Und ja, nicht nur Testfahrten, sondern versuchen, das Auto mit zu verbessern. Zusammenarbeit mit den Ingenieuren und so weiter, ja, mir immer das taugt. Und dann war es ja so ein Start 1993 und ich finde, das Auto oder das Team war sehr konkurrenzfähig für ein neues Team in der Formel 1. Wir waren gut unterwegs, ja. Das Auto war gut.
Ja, du hast ja, glaube ich, in der Formel 1 eigentlich immer wirklich gute Leistungen erbracht. Also immer gute Platzierungen. Man muss natürlich mehr ins Verhältnis zum Team setzen. Ne? Teams hatten oft kein Geld, aber trotz allem bist du ja auch in die Punkte gefahren.
Genau, du bist bei March 1992 ohne eine Testfahrt im Jahr 1992. Ja, die Testfahrten waren im Februar in Silverstone. Was damals hat es auch keine Handys gegeben, Telefon, ja, dann hast du den Fax gekriegt. Ja. Nächste Woche, Dienstag, Testfahrt in Silverstone. Hotel da, Fax zurück, wenn du ankommst, dann hören wir die vom Flughafen ab. Ja. Ja, dann bin ich da aus Silverstone raus, Installation Lab, was immer ist, die erste Runde, ob alles dicht ist und so weiter, wieder raus. Nach zwei oder drei Runden kriege ich einen Pfeil, rein, in die Box, Gustav Brunner am Funk. Sag ja, Gustav, Einlenker ein bisschen untersteuern. Da sagt er, ja, da gesagt, das kostet mir alles in Kialami erzählen beim ersten Rennen, weil wir hören jetzt wieder auf zum Testen, weil wir haben gehört, so weit davon, mehr oder weniger da.
Ist das wirklich so, also du warst wirklich in einem Team, wo die sagen, so jetzt raus, passt?
Ende. Testfahrten beendet, es geht alles, du kannst sitzen, Auto geht, wird alles nach Kialami jetzt transportiert. Also meine Saisonvorbereitung für die Saison 1992 waren 5 Runden Testen in Silverstone. Ne? Und da sind wir am 7. Startplatz gestanden, also das Auto in Kialami im ersten Rennen. Das Auto war gut, mir ganz gut angestellt damit und bin dann zweimal 9. gewesen und glaube zweimal 10. Also ich war mit einem ein Jahr alten Auto, mit einem Team, wo wir keine Testfahrten gehabt haben, wo ich fünfmal was heißt in den Top 10, aber bis zum 10. Startplatz. Ja? Und einmal sind wir sogar 4. geworden. Okay, Vierter, weil andere ausgeschieden sind, aber trotzdem, das war in Montreal 92, und da waren wir gut unterwegs, wir waren jetzt nicht so, wir waren konkurrenzfähig, natürlich jetzt nicht aus eigener Kraft unter die ersten fünf, aber trotzdem, wir waren gut dabei. Ja.
Aber auch für den vierten Platz darf man nicht ausgeschieden sein.
Genau, weißt du, wir waren gut unterwegs. Und dann 93 mit Sauber, ja, ich bin zweimal am fünften, einmal am sechsten, achten Start, also einige Top-10-Startplätze auch. Ja. Anfang der Saison habe ich so einen oder anderen mehr Pech gehabt zum Punkte sammeln, aber dann war ich, glaube ich, Rest der Saison war ich viermal in die Punkte ringe. Und damals hat es aber nur Punkte bis zum sechsten Platz gegeben. Und ich glaube, für ein Einsteigerteam in der Formel 1 waren wir damals gut unterwegs. So.
Dein Teamkollege damals war
JJ Lechto,
richtig, genau. Wie war das mit ihm? Also, wart ihr so gleich auf? Oder?
Ja, wir waren ungefähr gleich auf, ja. Mhm. Ja. Ja, es war halt wie halt immer, man war egoistisch, man hat den anderen nichts gegönnt. Gut, Politik hat es nicht groß gegeben, aber jeder hat seine Sachen gemacht, viel geredet miteinander, aber nicht, was ich mir so erinnern kann. Ja.
Okay. So lustig. Und du hast aber damals auch bei den Teams, die finanziell nicht so gut dargestellt waren oder aufgestellt waren, Gehalt bekommen. Also du warst keiner, der Geld mitbringen musste.
Ja, 92 habe ich schon ein bisschen einen Sponsor mitbringen müssen und habe dann einfach durch private Sponsoren ein bisschen ein Einkommen gehabt, ja, 1992. Und 1993 bin ich bezahlt worden für das Formel 1 fahren. Keine große Summe, aber ich bin bezahlt worden. Habe selber noch Sponsoren auf meinen Overall haben dürfen, also es war in Ordnung. Ja.
Okay, hat die Helmut Marko gesucht, Dr. Marko?
Ja, auch an oder Server und so. Ja. Mhm.
Hat der dich da eigentlich immer noch in der Formel 1 so ein bisschen managementmäßig begleitet? Oder?
Ja, hat er mich schon. Okay. Wie gesagt, er ist selten vor Ort gewesen auf der Rennstrecke.
Ja. Das holt er jetzt alles nach.
Wie er es jetzt hat, ja, natürlich macht, er ist als Verantwortlicher dort, aber wir waren immer in Austausch. Ja.
Okay. Mhm. Und der hat auch Sponsoren gemacht, Verträge, hat sich darum gekümmert und
wenn es dann einmal wieder Möglichkeit mit einem Sponsor gegeben hat, dann habe ich das ihn aufgesetzt oder hat es aufgesetzt oder hat es durchgelesen, hat es geändert, ja.
Mhm. Jetzt echt den besten Mentor, ne? So, also ich glaube, das war schon so einer, der, wenn man den auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch hast, ist immer besser, wenn er auf der eigenen Seite sitzt.
Ja, schon. Ja, ja. Sagt, er hat den Respekt in der Motorsportszene damals schon gehabt. Ja. Mhm. Und er war gut unterstützend. Ja.
Und dann kam das Schicksalsjahr 1994. Bist du in Monaco, aber deine Erinnerung ist da gar nicht. Magst du darüber reden oder ist kein Bock mehr?
Ja, kann ich schon reden. Rede ich so oft drüber.
Denke ich auch. Also mir ist fast peinlich, jetzt das auch nochmal zu fragen, aber irgendwie ist es ja Teil deines Lebens.
Weil ich würde jetzt lieber reden von Monaco vor 30 Jahren, weil ich da super Rennen gefahren bin. Also. Ja, ich kann mir nichts erinnern. Nein, das war ein schwerer Unfall. Klar, ich bin am Mittwochabend, weil damals war es der erste Trainingstag in Monaco am Donnerstag und der Freitag war ja frei und Samstag der zweite frei. Am ersten Trainingstag, Donnerstag Vormittag, schwerer Unfall, Schädel-Hirn-Trauma etc. Und das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist das zu Bett gehen am Mittwochabend, am Tag davor. Und ich weiß aber jetzt auch nichts zum Beispiel vom Mittwoch, wo ich mich auf der Rennstrecke, da bist du im Fahrerlager drin, redest mit deinem Ingenieur, hast Teambesprechung, redst mit Journalisten, redst mit was weiß ich, einem Fashion Mädel, wenn du mal was getroffen hättest, keine Ahnung. Nein, aber die ganze Zeit, alles was mit dem Motorsport oder mit dem Rennauto in Monaco da zu tun hat, ist aus der Erinnerung gestrichen. Ich weiß, dass ich am Mittwochmittag mit unserem Fitnessbetreuer damals, mit Karl Fräsner, mit Heinz-Harald Frenz eine Runde joggen gegangen bin. Mhm. Dann werde ich mich duscht haben und dann werde ich irgendwann auf die Rennstrecke gegangen sein, weiß ich aber nicht. Und abends weiß ich nur, dass ich Abend gegessen habe und dann irgendwann bin ich ins Bett gegangen. Ja. Und das Nächste, was ich dann wieder weiß, ist, nachdem ich aber schon fast 10 Tage munter war, Klinik Innsbruck.
Hm. Oh. Wahnsinn. Was das, also wie lange man da im Koma war, ne? Also wie das alles so...
Ja, ich habe da den Kopf angeschlagen, es war ein schweres Schädel-Hirntrauma und ich glaube, eine oder die Möglichkeit, um das zu stabilisieren, ist einfach künstliches Koma, um den ganzen Organismus runterzufahren, ne? Soweit es geht. Und nach 19 Tagen haben sie ihn munter werden lassen. Ich weiß, das ist alles nur aus Erzählungen. Die ersten zwei oder drei Tage habe ich gar nichts gesagt, habe auf nichts reagiert etc. Und irgendwann habe ich anscheinend einmal zu dem einen Arzt, der da unten in dem Team dabei war, der sehr gut Deutsch gesprochen hat, der ist am Abend um 9:30, bevor er heimgegangen ist, noch ins Zimmer gekommen, hat gesehen, dass ich munter bin, hat auch wieder gesprochen, in der Hoffnung, dass er vielleicht eine Antwort kriegt. Und hab da gesagt, ja, bin der Karl. Weil mich gefragt hat, wahrscheinlich, wie er heißt. Und gesagt, ja, bin der Karl, bin 24 Jahre alt und komme aus Kufstein in Tirol. Der wird sich denken, super, alles geheilt, alles erledigt. Dann, am nächsten Tag habe ich dann anscheinend erzählt, ich bin der Karl, ich bin 12 Jahre alt, dann komme ich aus Kufstein in Tirol. Weiß ich weiß nicht.
Okay.
Hab dann aber, bin dann relativ bald nach Innsbruck überstellt worden, in die Intensivstation der neurologischen, oder in der neurologischen Intensivstation der Innsbrucker Uniklinik. Und da hat dann von Anfang an einfach die Therapie begonnen, Logopädin, auch Physiotherapeuten, um dann wieder den Körper ein bisschen in Schwung zu bekommen und so weiter.
Ja. Ja, Wahnsinn. Du, wie hast du eigentlich insgesamt Monaco empfunden als Strecke? Lag dir die oder fandst du den, hat dir das gefallen in Monaco, diesen ganzen Zirkus drumherum auch, was du sagst, irgendwie Fesche Mädel oder so?
Oder? Der Zirkus selber, den kriegst nicht so mit. 1993 habe ich schöne Erinnerungen an Monaco, weil ich kann mich erinnern, der Donnerstag war Regen, der Donnerstag, der erste Trainingstag, da bist du halt rumgerutscht wie alle anderen und Samstag war dann schön Wetter und wir waren am Samstagvormittag richtig gut unterwegs, das Auto hat funktioniert und habe dann einen neuen Satz Reifen gekriegt zum Schluss raus und war dann viertschnellster und das Auto war richtig eine tolle Runde und ich kann mich heute noch erinnern, weil vor mir eins am Limit mit einem Auto, das funktioniert, das war toll, ja. Bist du so eine Leitschiene lang, geht es aus, geht es nicht aus, ja, ist ja ausgegangen, nächste Kurve, oh, Gott sei Dank ausgegangen wieder, war beeindruckend. Die fahren dort, hat man schon gedacht. Und 94 war es ja nichts. Das ist natürlich so ein Rennen wie es heuer. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Formel 1 in Monaco, wo da ganz am Anfang der Startcrash war. Dann hat es, glaube ich, haben sie einfach das Spazierenfahren davon einen Reifen schon. Keiner kann überholen, die Zuschauer kommen nicht auf ihre Kosten. Ja, das ist nicht Sinn des Motorsports. Aber rein jetzt für den Fahrer selber, das Auto in Monaco im Qualifying ein Limit zu bewegen, war damals schon beeindruckend.
Ja, die Enge ist halt Wahnsinn, ne? Ja. Wenn man das sieht, auch wenn man da so ist, also auch die Schikanen. Weißt du eigentlich, was der Fahrfehler war? Ist man da jemals drauf gekommen?
Nein. Nee, ne? Eigentlich nicht. Ich glaube, dass ich einfach das Auto beim Bremsen aus der Kontrolle verloren habe.
Weil da zu starke Bodenwellen noch waren, ne?
Das kann ich mir 1993 noch erinnern. In der Bremsphase waren Bodenwellen. 1994, laut Telemetrie, habe ich bei dem, wo der Crash war, habe ich später bremst als wie die Runden davor. Aber ich glaube auch deswegen, weil ich einen neuen Satz Reifen zum Schluss noch mal gehabt habe. Und vielleicht habe ich durch das später Bremsen gerade so eine Bodenwelle so erwischt, dass ich weg war. Weil der Kontrollverlust des Autos muss relativ bald passiert sein, weil laut Telemetrie 270, glaube ich, Topspeed beim Bremsen und unten in den Reifenstapel bin ich aber noch mit 177 eingeschlagen, km/h. Also, wenn du jetzt ein Formel 1 Auto 2 Sekunden damals schon abgebremst hast, dann warst du von 270 auf 100 gewesen. Also, glaube ich, dass ich auf die Bremse muss weg gewesen sein, so ungefähr. Ja, aber ich glaube nur, dass ich es halt selber über den Bodenwellen aus der Kontrolle verloren habe.
Ja. Du bist mit 177 quer eingeschlagen, von 177 auf 0 und der Kopf ist dann außen gedehnt, so halbwegs.
Ne? Ja, so haben wir es auf der Telemetrie gesehen. Ja. 177 auf 0, ja, gescheiter Clasher.
Kann man sagen, wie viel G das sind? Also kann man
ja, ich glaube, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber der Ingenieur, mit dem ich das dann einmal bei meinem ersten Besuch bei Sauber im August 94 aus dem Krankenhaus entlassen und 2-3 Wochen später noch nicht selber in der Lage gewesen, Auto zu fahren mit meinem Vater nach in Wiel, haben wir uns das angeschaut. Ich glaube, bei 75 G hat die Aufzeichnung aufgehört.
75 G?
Ja. Okay. Und ja, da gibt's ja Dinge, die was gesagt haben, es war über 100 etc.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja.
Es war eben seitlicher Aufprall und da muss ich irgendwie leicht halt mit dem Kopf diesen Plastikcontainer erwischt haben und das war's dann. Ne?
Aber es waren eigentlich nur in Anführungszeichen, diese Kopfverletzung, was man jetzt eliminiert hat, die tatsächlich dieses Monocoque hat gehalten.
Ja, absolut. Monocoque hat die einzige Verletzung, die ich noch gehabt habe, war das linke Knie, weil das muss ich mir beim Aufprall an der Lenksäule angeschlagen haben.
Ja, okay.
Und das ist dann ein paar Monate später operiert worden, weil da war ein kleines Problem. Sonst war es, ja, war's unter Anführungszeichen nur der Kopf. Ja. Aber Wirbeln oder sonst war alles in Ordnung. Keine Brüche sonst.
Das ist unfassbar. Also es ist auch unfassbar, was dein Körper da geleistet hat. Ne? Also du musst gut, ich meine, da ist keine Erinnerung mehr dran, aber du wirst da wahrscheinlich irgendwie reagiert haben. Und wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich aus heutiger Sicht, gut, die Beschleunigung ist immer noch da, aber wahrscheinlich wärst du heute, wär nichts passiert oder fast nichts. Ne? Also klar, die Beschleunigung ist immer noch heftig. Aber
die Beschleunigung ist heftig, weil ich kann mich erinnern und so, ja, was heißt witzig, makaber. Ich glaube, Sergio Perez im Sauber, einige Jahre später mit seitlichem Kopfschuss durch, gleiche Stelle, gleicher Unfall. 10 Jahre danach, 20, 15 Jahre danach, keine Ahnung. Aber Perez hat, glaube ich, das Wochenende dann nicht mehr bestreitet. Er hat sich zwar jetzt nicht explizit verletzt, aber ich glaube, das Wochenende hat er nicht mehr weiterfahren können. Ja. Einfach durch den Aufbau.
Ja, klar. So,
Ding auf Null. Ja.
Einmal komplett verspannt und so.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Und ich glaube, auch aus Sicherheitsgründen muss man die Leute rausnehmen. Ne?
Vielleicht auch deswegen, ja. Aber klar, heute hast du den seitlichen Kopfschutz, du hast das Handsystem, hätte den Neck Support, der zumindest frontal was bringt, und du hast jetzt den Kopfschutz, also den Halo-Bügel. Ja.
Und wahrscheinlich noch leichtere Helme, die ja dann auch nochmal nicht mitbeschleunigt werden.
Genau, was jetzt die Wucht vielleicht ein bisschen reduziert. Ja.
Wie hast denn du, oder hat dir das zu denken gegeben, dass Roland Ratzenberger und Senna verstorben sind?
Schon. Aber ich habe an das Imola-Wochenende, der noch jetzt die letzten 30 Jahre immer wieder mal gedacht, und du hast damals vor Ort eigentlich diesen Wahnsinn, was da passiert ist, ja gar nicht mehr einordnen können. Mhm. Weil in der Summe, ich meine, Rubens Barrichello am Freitag im Qualifying-Crash mit Überschlag, er müssen jetzt viel passiert. Er glaube, er hat das Wochenende zwar schon aussetzen müssen, aber eigentlich hat ihm nichts passiert. Man hat gesagt, ja, siehst du, eine Formel 1 kann nichts mehr passieren. Mhm. Easy. Dann Roland Ratzenberger, ich sitze im Auto, sehe das auf meinem Bildschirm und denke mir, scheiße. Im gleichen Moment sagt Peter Sauber, Ende, wir hören auf. Also man hat ja schon gewusst, was da passiert ist. Und. Hat er nicht aufgehört. Vor dem Senna sein Unfall war Startcrash. Dann hat es in der Box, ich glaube, der Michele Alboreto hat in der Box einen Reifen verloren, hat Ferrari-Mechaniker verletzt.
Das war verletzt, auch genau, ja.
Zuschauer waren verletzt wegen dem Startcrash. Ja. Das war irre. Und dann ja, hast du einfach die Gewissheit gehabt am Sonntagnachmittag, dass jetzt zwei Rennfahrerkollegen gestorben sind innerhalb von 24 Stunden. Ja. Und das war, was soll ich sagen, das hat mich durcheinander gebracht, ohne das zu zeigen, weil Gefühle habe ich nicht zeigen können damals, aber in meinem Kopf hat es gerattert. Ja. Was ist es? Was tut man? Wie geht es? Warum? Wieso? Weiterfahren, nicht weiterfahren, ja, schon weiterfahren. Oh, ja.
Da hat die moderne Formel 1 so ein bisschen ihre Unschuld wieder verloren. Ne?
Ja,
also da ging auf einmal, haben wir wieder von Toten gesprochen. Ja. Ich finde, diese ganze Aufmerksamkeit war da, diese mediale Aufmerksamkeit wieder, RTL mit Michael Schumacher, dieser ganze Hype drumherum. Ja. Ja. Und auf einmal werden da in die Wohnzimmer wieder Tote geliefert irgendwie. Und das ich glaube, das Gerhard hat das auch gesagt, weil der natürlich auch noch sehr eng war mit seiner.
Ja, ganz klar.
Das hat dann
Gerhard hat einen Freund verloren. Ich habe einen Rennfahrerkollegen, einen Menschen, den ich bewundert habe, aber ich habe trotzdem, es war schlimm, ja. Aber du hast das gar nicht mehr einordnen können, was da jetzt passiert ist in kurzer Zeit.
Ja. Ja,
und auch, kann mich noch erinnern, der ganze Ablauf da nach dem Rennen, ich bin ins Parc Fermé gefahren, bin ausgestiegen, bin zur Box gekommen, da waren alle natürlich niedergeschlagen, bedrückt, geweint zum Teil. Ja, okay, Senna ist tot, war irre. Aber die ganzen Leute, oder die, was da alles auf die einprasselt, ist jeder, was vorbeigeht, ja, was sagst du jetzt, was sagst du, ja, was soll ich sagen? Lass mal Ruhe jetzt, also auf die Art, du hast das alles nicht mehr einordnen können. Ne? Ich war dann froh, wo ich die Rennstrecke verlassen habe können. Ne? Ja.
Hattest du Freunde im Fahrerlager so? Also
wenig. Ich meine jetzt nicht, dass ich mit keinem auskommen wäre. Ich habe noch den Gerhard gehabt, der was mir in meiner Anfangszeit im Motorsport sehr unterstützt hat. Ich habe mit einem anderen immer wieder mal ein bisschen geplauscht und unterhalten, aber du hast eigentlich gar nicht jetzt groß die Zeit. Du kommst in der Früh, gehst am Abend. Handys hat es nicht gegeben, also hast du jetzt nicht einmal einen anrufen, sicher, du hättest deine Festnetznummer an, aber das hast du halt nicht so getan.
Ja.
Und ich habe jetzt halt zumindest keinen Rennfahrerkollegen gehabt, wo ich jetzt Freizeit miteinander verbracht hätte. Nein, das nicht. Aber jetzt nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil es jetzt auch geografisch jetzt nicht unbedingt angeboten hat. Mit dem JJ Lechto, glaube ich, 92 mal irgendwo mal zusammen in einem Fitnesscenter gewesen, aber ja, wo sich dann abgezeichnet hat, dass er 93 mein Teamkollege sein wird. Ja. Aber generell, nein. Einige Leute, mit denen ich gut ausgekommen bin, explizit Freunde würde ich jetzt halt nicht sagen, wo ich die Zeit verbracht habe, aber auch keine Feinde. Zu der Zeit.
Das ist auch schon mal viel wert.
Gut. Für das war ich zu kurz vielleicht in der Vorgangs.
Wie war dein Verhältnis zu Heinz Harald?
Gut, Heinz Harald war gut. Guter Typ, lustig. Wir waren ja den Teamkollegen, dann waren wir, ich glaube im Februar oder Jänner, in eine gute Woche in Fitnesstraining gewesen, in den Schweizer Alpen. Ja, einem hat man, glaube ich, zuerst noch ein bisschen erklären müssen, was Fitnesstraining ist, aber trotzdem, es war lustig. Ja. Wir sind gut miteinander auskommen. Ja.
Okay. So, und dann war dein Unfall, du bist am Knie operiert worden, Kopf, Koma, alles Und dann musstest du dich irgendwann zurückkämpfen. Wie haben denn eigentlich wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Kamen da deine Eltern auch vielleicht mal und haben gesagt, du magst das vielleicht nicht doch aufgeben oder so? Ich glaube, deine Mutter, die saß auch da mit, als du aufgewacht bist.
Meine Mutter saß auch da. Meine Eltern waren immer um mich rum. Ja. Mein Vater nicht immer, weil er ist wieder heimgefahren, hat sich eine sehr kleine Firma gegründet. Meine Mutter war immer dort. Die haben schon gesagt, eigentlich war ein bisschen auf Anraten der Ärzte, lass es einmal selber was dazu sagen. Ja. Und ich habe dann relativ früh in Innsbrucker Klinik gesagt, ich will da raus und ich will wieder ins Rennauto. Wird wahrscheinlich schon einmal das eine oder andere Mal die Frage gewesen, willst du das schon wirklich jetzt nach dem alles? Aber durch das, dass ich keine Erinnerung gehabt habe, war das alles nicht so schlimm für mich.
Ja, stimmt.
Weißt du, wir haben dann um die Mitte Juli, glaube ich, wo ich in der Klinik war, war eine Pressekonferenz in einem Hotel in Innsbruck, wo es dann geheißen hat, so, jetzt würde man dir ganz gern wieder der Öffentlichkeit, die Medien präsentieren, dass da mal der Druck ein bisschen weg ist. Und bin da in das Hotel, in den Raum, in den Saal hineingekommen und da war Applaus. Da denke ich mir, warum klatschen denn die alle? Ne? Weil für mich das, wenn du das nicht selber erlebt hast, wie schlimm das ist, also wie knapp das war, ja, nichts Besonderes war. Aha, ich komme da rein, die klatschen alle, warum klatschen denn die? Und weil ich das vielleicht selber gar nicht so mitgekriegt habe, als die Gefahr, wie das auf Messerschneider zum Teil gestanden ist, war für mich von Anfang an klar, ja, ich will wieder ins Rennauto. Ne? Und da hat mir dann auch keiner dagegen geredet, wirklich. Ne? Ne?
Hast du eigentlich zu der Zeit noch in Wörl oder in Tirol gelebt, in Kufstein, oder warst du auch mal in Monaco oder
so? Ich war in Monaco, ja.
Wann war das? Wann bist du da hingezogen?
1991, glaube ich, bin ich da runtergezogen.
Okay. Na cool. Ich glaube, eine ganz gute Szene, oder? Und das lebt als Rennfahrer. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte auf der Welt.
Ja, du hast das ganze Jahr Radl fahren können, es war angenehm, du hast meinen Sport gemacht. Man war ja trotzdem sehr, sehr viel unterwegs.
Ja, klar.
Ja. Ja, und so, vielleicht hat das auch ein bisschen meiner Genesung geholfen, dass ich unbedingt wieder ins Rennauto war, weil es ist dann schon schneller gegangen, als wir ursprünglich erwartet. Ich wollte ins Rennauto und habe auch die Unterstützung von dem Sauber-Team gehabt, von Sauber Mercedes, dass ich dann wieder Testfahrten machen kann und so weiter. Und sollten die ganz gut funktionieren, dass es vielleicht auch eine Chance wieder für einen Platz gibt, ja, für 1995. Ja, so ist ja das gegangen. Die Testfahrten haben gut funktioniert, dann Anfang Dezember in Barcelona, zumindest so gut, dass ich einen Platz wieder kriegt dafür 95. Aber was auch immer dann da war, in diesen drei Monaten, Februar 95, bis ich dann wieder in dem nächsten Mal in einem Auto gesessen bin, weiß ich nicht. Aber meine ganzen Fähigkeiten waren eigentlich verloren. Ja. Fähigkeiten, Konzentrationsstärke, was dann Schwierigkeiten waren und so weiter. Ja, ich habe keine Leistung gebracht. Hab mich nicht mehr konzentrieren können, war im Rennauto, vielleicht auch von der Koordination nicht gut genug, habe es nicht auf den Punkt gebracht, habe mit Heinz Harald einen Teamkollegen gehabt, der sehr schnell war, die Leistungen waren schlecht, haben nicht ausgereicht und bin dann ersetzt worden. Ja. Warum auch immer, Anfang Dezember 94 habe ich den Vertrag gekriegt, wieder 4,95, weil die Testfahrten in Barcelona sehr, sehr gut waren. Ja. Und auch konstant waren etc. Ich bin heimgekommen nach den Testfahrten in Barcelona, habe zu meinem Vater gesagt, du, wenn das Ganze was kurz hat, dann bin ich jetzt besser als davor. Dann sagt er, warum? Sagt er, es war so easy da unten. Ne? Und ich war schnell. Ja. Und drei Monate später, keine Konzentrationsfähigkeit, nichts mehr da. Und natürlich eben auch versucht, den Rat der Ärzte zu bekommen, und die haben ja gesagt, du, das kommt dann schon irgendwann wieder. Die Verletzung war so schwer, du kannst jetzt das tägliche Leben sicher problemlos meistern, aber wenn es dann irgendwie in Extremsituationen geht, dann ist vielleicht einfach nicht stabil genug. Ne? Und es ist dann auch irgendwann wieder kein Mal, ist heute und zu spät.
Für die Formel 1 zumindest. Das ist ja gnadenlos. Ne? Ja. Kannst nicht drei Jahre später nochmal wieder
umzukommen. Ne? Und deswegen wäre ja das der Comeback, weil ich dann auch oft gefragt worden bin, ja, vielleicht war das alles zu schnell wieder. Sag ich, ja, es war zu schnell. Nur, ich hätte jetzt nicht sagen können, ich mache jetzt zwei Jahre Pause, dann komme ich wieder. Ja, also wenn, dann so, muss ich es gleich probieren. Ja. Das habe ich versucht, das hat halt nicht funktioniert.
Ja. Also wahrscheinlich hilft dir da tatsächlich mal deine sehr österreichische Art, emotionslos dem nicht hinterher zu trauern. Ne? Und ich meine, du hast dann danach eine so geile Karriere noch gemacht.
Nein, das habe ich eigentlich immer ganz gut können. Wenn was vorbei war, war es vorbei.
Ja.
Das hat mich nicht mehr berührt.
Ich glaube, speziell in diesem Haifischbecken Formel 1 muss man so sein. Ne? Ja. Weil das, wenn du da irgendwie dem immer hinterher trauerst, und das ist
das
ja...
Das war nicht der Fall. Wenn es vorbei war, war es bei mir immer. Wenn es vorbei war, war es vorbei.
Ja.
Da beginnt was anderes im Leben.
Ja.
Und deswegen habe ich nie dem Ganzen nachgetraut, ja, was hätte sein können? Ja, wer weiß? Weiß man nicht. Hätte sein können? Vielleicht gar nichts, keine Ahnung. Ja? Ja?
Wie war denn die erste Autofahrt eigentlich nach dem Unfall? Du bist da Carrera Cup oder sowas. Test gefahren. Ne?
Das erste Rennauto war ein Porsche Cup Auto am Salzburgring.
Ja.
Im Geheimen.
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, naja, ein Mechaniker, unser Haus- und Hof-Rennmechaniker, ist übertrieben, der ist schon Rennmechaniker bei meinem Vater war, dann bei mir im Go-Kart und in der Formel Ford. Mhm. Der war damals als Mechaniker bei dem Obermeier-Porsche-Team dabei. Das war da, glaube ich, in Burghausen, also nicht weit weg vom Salzburgring, irgendwo in der Gegend war. Und die haben mich dann einmal einen Tag bin ich mit so einem Porsche Cup Auto in Salzburgring gefahren.
Okay. Wie war das?
Am Anfang, für mich war es schnell, obwohl danach haben sie gesagt, am Anfang haben sie geglaubt, ich bin in Zeitlupe unterwegs, so wie ich um die Kurve gekommen bin. Ich habe aber trotzdem gedacht, das ist schnell. Und dann war es von den Zeiten her, die man da mit so einem Porsche gefahren ist, gar nicht so schlecht. Ja.
Okay. Hattest du dann noch Schmerzen eigentlich? Nein. Oder bist du also bist komplett
gar nichts.
Geheilt gefahren?
Ja.
Mhm. Wie lange war das nach dem Crash? War das 3 Monate?
Das muss gewesen sein, Ende August.
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Tja, so, und dann war die Formel 1 95 zu Ende nach 6 Rennen und dann kam die Tourenwagen.
Ja.
Der zweite Abschnitt deines Rennfahrerlebens.
Ja. Ja, ich wollte auch weiterhin Motorsport betreiben und habe dann ein Engagement gekriegt bei Audi im Tourenwagensport. 2 Liter STW Cup in Deutschland, dann das 1997 2 Liter die italienische vermeintliche STW Meisterschaft. Das war dann aber nach 2 Jahren beendet und dann bin ich einige Jahre GT-Sport und Langstreckensport gefahren und das hat mir gut gefallen. Ja. Mhm. Losgegangen mit der Chrysler Viper, dann alles mögliche, Aston Martin etc. Na, da haben wir schöne Erfolge gehabt, tolle Rennen und das habe ich gern gemacht. Ja.
Da warst du tatsächlich mein großer Hero, weil kaum ein Auto verdient den Namen so sehr wie die Chrysler den Namen Viper. Also Viper, diesen Namen von der Optik her. Ein so brutales Auto, du bist für dieses Team Orica gefahren. Ja. Mhm. Und ich fand das Auto immer zu geil. In diesem 4 GT Cup und auch im Le Mans und so, das fand ich sensationell.
Ja, aber tolles Auto, tolles Team. Haben einige Erfolge gehabt.
Naja, also 4 GT Cup Meister bist du geworden, ne?
Ja, in Le Mans haben wir 2-mal die Klasse gewonnen, Sebring haben wir, glaube ich, 2-mal die Klasse gewonnen und 24 Stunden Daytona Gesamtsieg.
Ja.
War doch schon toll, ne? Ja. Und das war, weil du sagst, großes Auto, das hat das Auto gezeigt. Wir in Daytona die letzten Stunden, aber nicht die letzten 2 Stunden, sondern viel länger, haben wir beim Raufschalten, also nur H6-Gang-H-Schalter, ja. Ne? Beim Raufschalten haben wir keinen 5. Gang mehr gehabt und beim Runterschalten keinen 5. und keinen 4. Ne? Und das war aber kein Problem. Du bist ja vom 4. in die 6. Der hat genauso angezogen, als wenn wir das 4.
für uns. Drehmoment ohne Ende.
Ist vielleicht schneller, sogar schneller gewesen, weil du da einen Schaltgang-Vorgang verspart hast. Ja? Und beim Runterschalten hast du aufpassen müssen, dass du den 3. erwischt. Ja? Da wärst du der 1. gewesen, weil es
wäre nicht gut schlecht gewesen. Ja? Das stimmt, ja.
Aber das Auto war toll, ja. War
gut, ja. Hattest du auch irgendwie so Supersportwagen als Privatautos oder sowas? Als Daily Driver oder so?
Nie. Nee. Nie, nein. Ich habe immer eigentlich eher das Alltagsauto gefahren, wo ich einen Platz gehabt habe und so weiter. Ja. Ich habe nie einen Straßensport, wo man vermeintlich als Privatauto wenn ich gehabt. Ne.
Ja, okay. Interessant könnte, dass man sowas da irgendwie, oder dass du auch mal sagst, jetzt lege ich mir irgendwelche Klassiker oder irgendeine Sammlung an oder so und fahre damit rum.
Ja, ich meine, vielleicht hätte mir mal ganz gut irgendein älteres Auto gefallen, aber dann ist es kein Sportwagen. Dann ist eher ein Cabrio oder sonst was.
Ja. Okay.
Also, nur du brauchst einen Platz wieder und dann musst du, und dann die paar Tage im Jahr, wo der blaue Himmel ist und du ein bisschen spazieren fährst zu Hause, sind dann eher selten. Aber sowas könnte man vielleicht schon mal vorstellen.
Okay, was wäre das?
Schwierig zu sagen. Der Roadster und der 300 ist mir zu teuer, sonst wäre es der. Oder der Flügel, gut, bei Flügel, da kannst du nichts haben, da ist es heiß drin. Aber ja, nein, vielleicht ein Pagode oder sonst was, der wäre schon gut gefallen. Ne? Ja.
Hm. Als du 4 GT Cup gefahren bist, eine Viper auch als
nein, haben wir nicht gehabt. Nein,
also wie gesagt, diese Viper fand ich immer cool. Allein schon mit dem 10-Zylinder-LKW-Motor da drin.
Ja, so ungefähr, ja.
Genau. American Le Mans, wie hat dir der amerikanische Motorsport getaugt eigentlich?
Gut. Ich war natürlich, ich meine, Daytona bin ich als erstes Mal gefahren im Jahr 2000 mit dem Oreca-Team und mit der Chrysler Viper. Haben wir gesamt gewonnen, war noch ein Riesenerfolg, war super. Und im gleichen Jahr sind wir ja die American Le Mans Series gefahren, auch mit der Viper. Ja, war toll. weißt du, schöne Plätze siehst in den USA. Und du siehst da Plätze, wo du nicht hinbrauchst unbedingt, aber du siehst auch wieder schöne Plätze. Ja. Und nicht, dass das Land erkunden wird, das ist ja viel zu groß, aber ja, war teilweise zwischen den Rennen auch schöne Aufenthalte dort, ja. Und da hat man schon genießen können. Ja.
Hast du eine Lieblingsrennstrecke in Amerika? Das Laguna Seca?
Ja, also Laguna Seca ist toll, ja. Aber da hat man eher fast das Watkins Glen besser gefahren. In der Prärie irgendwo. Aber da geht es schön auf und auch ein bisschen rauf und runter und schnelle Passagen.
Okay.
Geht gut dahin. Ne? Ja.
Du bist dann irgendwann für Abt, nicht irgendwann, sondern 2002, für Abt den DTM, den Audi gefahren. Mhm. Wie hat dir die DTM als Serie gefallen? War das ein Ding, wo du immer so hingeschielt hast und du gedacht hast, das wäre was für dich, oder war das mehr so ein Zufallstreffer, dass die auf dich gekommen sind?
Das war ein bisschen ein Zufallstreffer. Ich meine, die DTM, wie immer, jahrelang eine hart umkämpfte, tolle Turnwagenmeisterschaft auf höchstem Niveau, keine Frage. Ich war nicht gut genug in dem Abt-Audi. Und dann ist nicht neu, dann macht es auch keinen Spaß. Hab viel Fehler gemacht. Hab's auch wieder einmal nicht hingekriegt. Hab dann mal meinen dritten Startplatz gehabt und dann wieder irgendwas vermuckst. Ja, ich war einfach nicht gut genug. Aber generell, finde ich, war zu der Zeit die DTM davor schon und auch danach, waren gute Meisterschaften, wo einfach, weil es alles so eng beieinander war und so weiter, wo du wirklich das Auto, was hast verstehen, du hast das Auto und den Reifen optimal bewegen müssen, um da eben diese Rundenzeiten zu generieren, dass du halt vorne dabei bist. Und wenn es 3 Zehntel langsamer warst, dann waren es halt 10 Startplätze. Ja. Dann war das schon wieder gestern das Wochenende.
Die Leistungsdichte ist
ja, ungefähr. Ja. Und ich war nicht gut genug, sagen wir so. Aber generell finde ich die Tempo, wo jahrelang tolle Meisterschaften.
Ja, das war tatsächlich nur ein kurzes Kapitel, ne? 2002.
2003 auch noch, da bin ich mit einem Jahreswagen gefahren. Da ist natürlich auch dementsprechend auch nichts gegangen. Ja. Mhm. Und dann ab 2004 Langstrecken, also GT-Sport, diese 4 GT-Meisterschaft damals von Stefan Radell auch schon organisiert, von dem, ja, der jetzt so mittlerweile die meisten GT-Serien auf der Welt irgendwie organisiert. Mhm. War toll, auch schöne Plätze, den einen oder anderen Überseerennen. Und dann die Masse der Autos war zum Teil nicht da, aber es war harte Konkurrenz. Der Maserati war dabei, Ferrari-Teams vorzuliehen. Wir dann ab 2006, 7, 8 mit einem Aston Martin bei dem österreichischen Jets Alliance-Team. Aber toll, hat mir gefallen.
Ja, ja. Du bist also zwei Autos, die ich auch sensationell finde. Du bist den Ferrari 575 gefahren als Rennversion und den Maserati MC12. Mhm. Also das ist ja quasi der Enzo von Maserati nochmal, ja, ne? Ferrari Enzo. Gab es da ein Auto, was du hervorheben würdest? Ich meine, 4 GT, auch das meine ich irgendwie, wenn man das sieht, was du für Autos gefahren bist. Aston Martin, was du gesagt hast, Ferrari, die Viper.
Ja, der Ferrari war nichts. Der 575er.
Okay.
Aber der Maserati war ein tolles Auto, natürlich komplett einbremst, weil ich glaube, dieser Maserati ist damals ja noch entwickelt worden für die Super-GT-Klasse, was sie machen wollten, wo, glaube ich, der eine oder andere Hersteller Interesse gezeigt hat. Die sind dann alle abgesprungen. Maserati war schon so weit in der Entwicklung, dass die gesagt haben, dann entweder wir fahren mit dem Auto mit oder gar nicht. Und dann kleinere Flügel. Mindestwagenhöhe darf nicht unterschritten werden, weniger Motorleistung, um diesen vermeintlich vom Konzept der Supersportwagen in die anderen anzugleichen mit dem Balance of Performance. Ja. Aber tolles Auto. Damals auch Giorgio Ascanelli, der davor ja unter anderem bei Ayrton Senna, bei McLaren Formel 1 Renningenieur war, bei Ferrari in der Formel 1 war, nach seiner GT-Zeit, wer hat jetzt diesen Maserati entwickelt? Den auch nach Maserati sogar mal technischer Leiter bei Toro Rosso in der Formel 1 wieder war, also Leute, die was kennen haben. Und mit denen dann nicht Motorsport in dem Sinn zu betreiben, dass immer wieder bei Meetings zusammensitzt, ist überhaupt toll. Ja. Aber rein jetzt von den Voreigenschaften und von den Eindrücken war der Aston Martin schon auch ein gutes Auto.
Der DB9R, oder? Den DBR9, so heißt er.
So heißt er. Ja, wenn, genau. Wenn wir den richtig gut abgestimmt haben, so 2007 und 2008 in Spa und so weiter, Qualifying war gut. Ja. Das Auto war beeindruckend zum Fahren auch. Ja. Und dann ja, nach 2008 bin ich dann 2009 mit Forza Lean gefahren, aber es war nur eine halbe Meisterschaft, dann ist dem Team auch das Geld ausgegangen. Und dann habe ich irgendwann schon langsam gemerkt, das Rennfahren, um jetzt damit, bis dahin habe ich eigentlich mein Auskommen damit gehabt, habe mein Geld verdient, etc. Aber irgendwann wird es jetzt gar nicht mehr so einfach da, so Engagements zu bekommen, wo du das ganze Jahr deinen Platz hast und wo du da Geld dafür kriegst, vielleicht noch ein bisschen aufpeppt mit ein paar kleinen persönlichen Sponsoren, dass ich mir dann dachte, ja, schon langsam musste ich mir was anderes umschauen.
Und was kam dann? Kam Mercedes?
Kam Mercedes, ja.
Ja, ja.
diese Tätigkeit, was ich habe bei AMG als Markenbotschafter, Instruktor bei dem Autofahr-Events, Rennstreckentraining unter der AMG Experience oder Ausfahrten über Land, Wintersporting in Schweden. Immer noch doch mit der Möglichkeit, nebenbei ein bisschen Autorennen zu fahren. Damals war dem AMG GT 3 SLS. Aber irgendwann haben wir dann gedacht, ja, jetzt bist du so lange gefahren und entweder machst du es ganz oder gar nicht. Und das Ganze ist ja auch nicht mehr ausgegangen. Und dann habe ich die Rennkarriere dann 2016 beendet, wo ich eben schon 2012 bei AMG und für andere Tätigkeiten nehme, unter Vertrag war. Ja.
Du warst ja jetzt bei Mercedes, wir sind jetzt hier beim Solitude Revival, da fährst du den Targa Florio, also tatsächlich ein Vorkriegsauto. Und du hast ja die Möglichkeit, wirklich die ganze Bandbreite der Rennsportgeschichte zu fahren. Mhm. Gab es da Autos, die dich besonders beeindruckt haben? Oder wenn du so einen alten Silberpfeil fährst, bist du ja auch schon gefahren, den W196 oder so.
Ja,
Was denkst du, wenn du in solchen Autos sitzt? Also hat das für dich nochmal eine andere Bedeutung, was die Fahrer damals leisten mussten, wenn die mit sowas Nordschleife gefahren sind, so halbwegs auf Schotter? Das ist ja eben absurd. Ne?
Ich fahre spazieren mit den Autos. Und wenn man sich dann vorstellt, welche Geschwindigkeiten die damals mit sowas gefahren sind, auf Rennstrecken, wo ja das Wort Sicherheit gar nicht existiert hat, ja beeindruckend. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Hast du auch noch die Gelegenheit, historisch, also andere Formel-1-Wagen der modernen Formel-1 zu fahren bei Mercedes? Oder sind das eher die ganz alten? Ne?
Die alten, ja, genau. Ja. Vom modernen Rennauto, Formel-1-Rennautos bin ich nie mehr drin gesessen. Ne?
Ja, okay. Gab es ein Auto, was dich besonders beeindruckt hat?
Sagen wir so, 300er Flügeltürer könnten es gerne fertig machen.
Bist du noch nicht gefahren auf der Mille Miglia?
Wohl bei Mille Miglia, gefahren schon öfter, ja. Bei Veranstaltungen. Ja. Die Vorkriegler sind tolle Autos, aber ja, auch kompliziert und anstrengend zu fahren. Ja. Ja. Also, ja. Weißt du, da sind ja die Pedale vertauscht.
Ja, stimmt.
Links genau. Kupplung, in der Mitte Gas, rechts die Bremse. Ja. Also ein bisschen mit Doppelkuppeln, mit Zwischengas, dass du die Gänge reinkriegst beim Rauf- und Runterschalten. Es ist toll, was sie damals schon an Technik bereitgestellt haben. Aber ja, wenn dann noch einen fertig machen, gerne einen 300er Flügeltürer. Und auf der anderen Seite vom Rennauto jetzt selber, was mir so irgendwie fast am meisten ans Herz gewachsen ist über die ganze Zeit, ist der Sauber Mercedes C11, das Coupé-C-Auto. Dem habe ich mich immer wohl gefühlt, bin ich gut unterwegs gewesen und war damals, wie ich schon gesagt, zuerst ein paar Mal gesagt habe, der Wechsel für mich oder für uns Jungen in den professionellen Motorsport. Ja.
Hast du noch Kontakt zu den alten Teamkollegen, also Hans Harald oder?
Wenig. Hans Harald habe ich jetzt auch schon vor drei Jahren das letzte Mal getroffen.
Okay.
Aber wenn wir uns sehen, ja, dann quatschen wir gerne. Ja.
Höchstens dann Markenbotschafter Kollege Bernd Schneider.
Bernd sehe ich oft bei den Veranstaltungen und ja, klar. Ja. Ja.
Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, die letzten 50 Liter Sprit. Auf welcher Strecke und in welchem Wagen würdest du die gerne fahren, wenn mal das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt nur noch mal 50 Liter zum freien Verfeuern?
Auf letzten 50 Liter Sprit mit welchem Auto? Mit dem Sauber Mercedes Formel 1 C12, oder? Das erste Jahr.
Ja.
In Interlagos.
Interlagos?
Mhm.
Warum Interlagos?
Da waren immer so viele schöne Frauen um die Rennstrecke. Nein. Mir hat das immer gefallen, die Strecke. Ich bin da hingekommen im Marsch, das hat man gedacht, ja? Die Strecke. War da mit dem March am 9. Startplatz, war mit dem Sauber gut unterwegs.
Ja.
A94, beim ersten Rennen der Saison, waren wir bis vor unten Verschluss am 4. Platz. Da haben wir leider ein technisches Problem gehabt, haben wir vom 6. zurückgefahren. Interlagos haben wir gefahren, ne? Eine Strecke. Deswegen weiß ich, habe das Glück gehabt, ich bin 92, 93 und 94 Interlagos gefahren, wo Ayrton Senna am Start war. Das kann man sich nicht vorstellen. Der ist aus dem Auto ausgestiegen, dann haben 80.000 Leute geschrien, ne? So ungefähr.
Ja.
Und haben Ayrton gesungen. Die ist die Gänsehaut aufgestanden. Ne?
Ja.
Das war unglaublich. Ne? Das war dermaßen ein Erlebnis, da hast du dich beruhigen müssen, weil sonst, da hättest du fast zum Weinen angefangen. Gell?
Ja. Ja, das glaube ich.
Und das war einfach im Interlagos von der Strecke vor allem. Ne? Wie die Fans da mitgegangen sind, wie die das gelebt haben, das war gut. Ne?
Ja. Cool. Karl, ganz, ganz tolle Karriere und ganz tolle Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Das war Karl Wendlinger. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie in eurem Podcast-Player bewertet und die alte Schule vor allem abonniert, denn dann verpasst ihr künftig keine weiteren Folgen mehr. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es zahlreiche weitere Videos, demnächst auch etwas mit Karl Wendlinger im Targa Florio oder seiner Fahrt im Sauber C11 beim Solitude Revival. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Danke nochmal fürs Einschalten und bis Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Word Studios.